Der mächtigste Borusse dankt ab. Stefan Schippers tritt zurück. Am Wochenende wird zum ersten Mal abgerechnet. Gladbach reist im Pokal nach Aue. Die Generalprobe ist geglückt, auf dem Papier zumindest. Aber viele Baustellen bleiben noch. Das alles heute im Pfostenbruch.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Pfostenbruchs, eurem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Wir melden uns mit der letzten Folge in der Sommerpause, heute in folgender Konstellation. Ich bin Kevin und ich grüße Boris. Hi.
Hi Kevin, bin sehr froh, endlich mal wieder dabei zu sein, nachdem ich in der letzten Saison quasi komplett ein Totalausfall war sozusagen. Aber es war keine Kreuzbandverletzung, sondern es war im Endeffekt einfach nur das Leben mit Kind und Job, was mich aktuell ein bisschen schwierig zu managen macht.
Ja, umso besser, dass du heute dabei bist. Es ist ja eine durchaus wichtige Folge, denn wir sprechen nicht nur über die Konstellation bei Borussia jetzt vor dem ersten Pflichtspiel bei Erzgebirge Aue, sondern auch über die Personalie Stefan Schippers. Das war ja wirklich ein heftiger Knall. Keiner hatte damit gerechnet, dass Stefan Schippers nach einem Vierteljahrhundert plötzlich abdanken würde. Wir werden natürlich auch die Generalprobe gegen Racing Straßburg mit zwei Spielen am Samstag besprechen, gucken dann auch nochmal auf den Kader, an dem sich jetzt nicht so viel getan hat in den vergangenen Wochen, aber immerhin zu Beginn der Sommerpause ja schon einiges gewerkelt wurde. Schauen uns dann aber auch die ein oder andere Baustelle an, die es noch gibt. Und zum Abschluss der Folge sprechen wir dann natürlich konkret über Erzgebirge Aue, sprechen mit einem Experten, mit einem Fan über Erzgebirge Aue. Und dann werden wir ja die Folge, denke ich, auch rund haben. An dieser Stelle nochmal die Bitte, 5 Sterne bei Spotify und Apple sind sehr gerne gesehen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann einfach eine Mail schreiben an info@pfostenbruch.de oder ihr kontaktiert uns auf Twitter und oder Instagram. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Boris, lass uns reingehen. Ich denke, du dürftest ähnlich gespannt drauf schauen, wie jetzt die Schippers Nachfolge geregelt wird. An dieser Stelle lass uns aber erstmal darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam, denn das war ja wirklich überhaupt kein Knall mit Ansage.
Null. Also ich kann auch wirklich nur sagen, ich meine, wir sind ja über den digitalen Digital Circle auch ein bisschen näher dran sozusagen und auch wir haben das in der Runde nicht ansatzweise kommen sehen. Ich muss ja immer sagen, es bedarf bei all diesen News der letzten paar Jahre wirklich auch immer mal wieder des Blicks, also muss man es schaffen, mal wieder rauszuzoomen und sich mal vorzustellen, mit welcher Geschwindigkeit in den letzten paar Jahren jetzt die absoluten Grundfesten dieser Borussia komplett auf den Kopf gestellt wurden. Ne? Also ob das jetzt damals die Situation mit Eberl war, dann eben halt auch so Sachen waren, wie eben halt, dass ein Königsabtritt und eben halt jetzt ein Stefan Schippers aufhört. Das sind halt alles und dazu eben halt eine komplette Fluktuation auf der Trainerposition, muss man ja auch sagen. Also dementsprechend ist das ja schon etwas, wo uns allen bewusst sein muss, ist, dass die Borussia gerade durch eine maximale Transformation geht, die sicherlich nicht geplant angestoßen wurde. Ich glaube, wenn man jeden fragen würde, hätte man gewünscht, dass es irgendwie eine andere Abfolge oder eine andere Entwicklung gegeben hätte in den letzten Jahren. Aber jetzt sind wir da und ich glaube, es bedarf jetzt einiger Entscheidungen auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite muss es halt auch ganz schnell wieder dazu kommen, dass wir auf der Vereinsseite wieder Konstanz haben und jetzt Kontinuität schaffen, aber eben halt auf der anderen Seite eben halt ganz stark im sportlichen Bereich jetzt auch wieder die Kurve kriegen, weil das ist das, finde ich, das Dramatischste, das parallel zu diesen personellen Vereinsthemen eben halt auch die sportliche Leistung einfach jetzt über die letzten Jahre konstant nur nach unten gegangen ist. Und das ist eben halt eine Kombination, die sicherlich für uns alle klar machen muss, wie riskant die Situation gerade ist. Oder wie siehst du das?
Ganz wichtiger Punkt ist vor allen Dingen, dass Borussia diese Transformation durchmacht, ohne wirklich so Herr der Lage zu sein, weil natürlich führende Akteure in den vergangenen Jahren weggebrochen sind, nicht weil man sich aktiv als Verein dazu entschlossen hat, mit Person X oder Y nicht mehr zu arbeiten, sondern weil diese Leute eben dann irgendwann selbst abdanken. Und das ist natürlich dann so eine Transformation, die einem mehr oder weniger übergestülpt wird und das macht mir so ein bisschen Sorge in der Gesamtschau. Ich denke grundsätzlich, bietet ja auch diese Phase aktuell wieder die Chance für Neues und auch für neuen Input, aber auch da geschieht das gezwungenermaßen. Ich meine, wir hatten schon vor 2-3 Jahren so im Verlauf auch dieser schwierigen Corona-Zeit, die Borussia hart getroffen hat, dann auch dieses Eberl-Wechsels, der natürlich auch Knall auf Fall kam, hatten wir ja häufig immer dieselben Themen angesprochen, dass es auch irgendwie mal ein bisschen Input von außen braucht. Und jetzt wird Borussia das im Prinzip so selbst auferlegt, ohne dass man aktiv in diese Rolle gegangen ist, dass man sich selbst von innen heraus transformiert hat. Und das macht mir so ein bisschen Sorge.
Ja, und ich kann auch immer nur sagen, es ist, also ich hatte mit Markus Aratz jetzt vor ein paar Tagen noch direkt nach der Bekanntgabe, hatte ich kurz telefoniert, und da hatte ich halt auch nochmal ganz klar gesagt, dass wie enorm riskant diese ganze Situation jetzt einfach gerade ist, ne? Also weil wir selbst wenn man auf der Vereinsseite jetzt gute Entscheidungen trifft, so ist leider durch diese sportliche Situation einfach so eine Unsicherheit gerade im gesamten Verein da. Deswegen am Ende so, ne, also wir müssen jetzt hier irgendwie jetzt wieder einen roten Faden finden als Borussia. Aber das Schlimme ist eben halt, ne, den müssen wir im Gesamten finden, ne, auf der einen Seite, auf der Vereinsseite, aber eben halt auch auf dem sportlichen Bereich. Und da fehlt einfach gerade durch diese Dynamik, die es da gerade gibt, und durch diese nicht aus Eigeninitiative entstandene Dynamik eben halt ein Druck, ein ständiger Druck, und man ist immer, man muss liefern sozusagen. Und das ist, glaube ich, für uns jetzt etwas, was definitiv einfach ein enormes Risiko birgt. Lass uns hoffen, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und von dem, was ich höre, ist, dass da auf jeden Fall auf Vereinsseite die Gremien entsprechend auch gut funktioniert haben jetzt bei der Nachfolgersuche. Ich fand jetzt zum Beispiel auch die Kommunikation rund um das Schippers-Thema echt, muss ich sagen, echt mal gut, ne? Also man hat es geschafft, also dafür, dass die Aussage wurde ja von mehreren Seiten bestätigt, dass Schippers schon zum Ende der Saison eben halt diesen Wunsch geäußert hat, und dass das so lange komplett unter der Decke geblieben ist und kein Mensch darüber auch nur ansatzweise diskutiert hat, dass es diese Option geben könnte, zeigt ja davon, dass sich da wirklich ein paar Leute mal echt zusammengerissen haben, dafür gesorgt haben, dass diese Thematik, selbst wenn es eben halt auch einen Suchprozess im Hintergrund gegeben hat, dass all das nicht nach außen getragen wurde, ist schon mal erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen aus meiner Sicht. Und es ist natürlich schade, dass man jetzt noch nicht die neue Lösung sofort kommunizieren konnte, aber auch das muss man auch nochmal klar machen, das ist auf so einer Managementrolle eben halt relativ üblich, weil eben halt jemand aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis rausgenommen wird, und das bedeutet einfach, dass da auch auf der anderen Seite auch wiederum erstmal geklärt werden muss, wie die mögliche Nachfolge ist, wie bestimmte Kommunikationen laufen müssen, und das erklärt auch, warum Borussia im ersten Moment, wo es möglich war, nämlich in dem Moment, wo der neue Kollege den Vertrag unterschrieben hat, sofort kommuniziert hat, aber eben halt auch noch nicht den neuen Namen nennen konnte, wobei ich da jetzt auch schon von mehreren Seiten gehört habe, dass es jetzt nicht lange auf sich warten lassen wird, dass dieser neue Name kommuniziert wird, und wir dann alle hoffen, dass das auf jeden Fall eine gute Lösung ist, die uns auf jeden Fall jetzt wieder eine neue Perspektive für die nächsten Jahre geben wird.
Vielleicht bevor wir jetzt über den potenziellen Nachfolger sprechen, was da für Eigenschaften zumindest vonnöten sind, etc., vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also bei Stefan Schippers muss man ja schon sagen, der Mann war einer der mächtigsten Borussen in den vergangenen Jahren, und diese Machtfülle wurde ja eher ausgebaut, auch gerade nach dem dem Abgang von Max Eberl, dann natürlich auch die Personalie Rolf Königs, der sich rausgezogen hat, etc. Und Stefan Schippers stand schon ganz oben, wenn man so eine Personalie nennen wollen würde. Und grundsätzlich hat er jetzt, finde ich, ja einen Abschied gefunden. Das nehme ich ihm auch ab, auch wie man es kommuniziert hat, auch da mit diesem Interview dann noch auf der Vereins-Homepage, dass da eben kein anderer Arbeitgeber angeklopft hat oder so, dass es wirklich darum geht, den Absprung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, das Leben neben der Arbeit mehr zu genießen, und dementsprechend ja ist er jetzt einfach raus und wird dann jetzt eben nur noch Borusse sein und nicht mehr in Amt und Würden. Letztendlich, er wurde ja von Rolf Königs geholt, und man muss ja jetzt sagen, den langjährigen Präsidenten hat er schlussendlich nur dann noch kurz überdauert, ne? Also ja, schon eine interessante Randnotiz an der Stelle.
Also genau, ich meine, diese Anekdote ist ja immer, also die Legende ist ja die, dass Rolf Königs damals also der war ja, glaube ich, vorher Vizepräsident, dann wurde er Präsident von Borussia, und in der Situation hat er halt einfach sehr, sehr schnell erkannt, so nach dem Motto, diese Situation hier ist wirklich sehr, sehr brandgefährlich, damals vor 25 Jahren. Wirtschaftlich war der Verein komplett am Boden, und er hatte zu dem Zeitpunkt eben halt einen neuen Finanzvorstand für eines seiner Unternehmen geheiert. Eingestellt, und das war eben halt Stefan Schippers, und der hat Schippers vor seinem Dienstantritt in seinem neuen Unternehmen gesagt, du hör mal, du fängst jetzt zwar an, aber du fängst jetzt nicht hier an, sondern du fängst bei Borussia an. So, und ich glaube, das zeigt ja auch, welche Verbundenheit auf der einen Seite da es gegeben hat. Trotzdem war Schippers zu dem Zeitpunkt eben halt auch einer wie viele andere, die damals zu Borussia gekommen sind, erstmal ein komplettes, unbeschriebenes Blatt jetzt im Sport. Dass er in diese Rolle sich reinentwickelt hat, war ja eben halt auch es ist nicht natürlich und normal, dass jemand aus dieser Umgebung kommend in so einer Rolle sich 25 Jahre lang behauptet. Und was ich bei sich halt auch nochmal sehr deutlich hinausstellen möchte, ist halt, Stefan Schippers hat nicht nur eben halt bei Borussia diese Leistung gebracht, er ist vor allen Dingen auch in seiner Funktion auch bei der DFL und beim DFB in einer enormen Machtposition gewesen. Also auch jetzt auch in den letzten Jahren, auch während der Corona-Zeit, war er derjenige, der einmal in der Woche mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen hat und ein paar anderen Chefs der Bundesliga, um zu sprechen, wie die Auswirkungen der Corona-Krise für die Vereine wegzustecken sind und wie man sich aufstellen muss und welche Wege man gehen muss. Und ich glaube, uns muss halt allen bewusst sein, dass Schippers auf der einen Seite für Borussia an sich ein herber Verlust ist, dass er das Unternehmen Borussia verlässt. Aber darüber hinaus verlieren wir eben halt auch einen der krassesten Kontakte, die wir im deutschen Fußball eben halt auch haben. Wenn man sich vorstellt, dass darüber hinaus auch Max Eberl gegangen ist, der ähnlich gut vernetzt war. Und wir an der Stelle, muss man ehrlich sagen, natürlich auch mit dem Roland Wirkus erstmal jemanden haben, der bei weitem nicht so vernetzt ist. Das ist etwas, was uns halt auch nochmal bewusst sein muss, dass das auch eine Komponente ist, die uns auch auf jeden Fall erstmal fehlen wird. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die neue Person mit so einer Macht, also mit so einem Adressbuch direkt ankommen wird. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen.
Was würdest du sagen, grundsätzlich vielleicht auch aus deinen Treffen mit ihm, was war so die wichtigste Eigenschaft von Stefan Schippers?
Naja, also Schippers ist halt einfach ein knallharter CFO, also ein Finanzchef, ne? Und der guckt an der ersten Stelle erstmal auf die Kosten und dass die im Griff sind. Und die Aussagen von Stefan Schippers, kann ich nur so sagen, die waren im Verein wie ein Gesetz, also im Hinblick darauf, dass eben halt wirtschaftlich nachhaltig gewirtschaftet, also dass das Unternehmen wirtschaftlich gearbeitet hat und auch wirklich darauf geachtet hat, dass eben halt der Verein nie wieder in so eine brenzlige Situation kommen kann, egal wie viel sportliches Risiko man eingehen möchte, hat der Verein immer die Schritte gewählt, die eben halt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet waren. Und er übergibt jetzt ja nun mal eben halt auch mit diesem Jahresabschluss jetzt auch nochmal wieder einen wieder gesunden Verein. Und ich kann das einfach nur bestätigen. Das war in den ganzen Gesprächen mit Schippers. Das ist sicherlich jetzt nicht derjenige gewesen, von dem, wo ich jetzt gesagt habe, der jetzt hier kulturelle Innovation in das Unternehmen Borussia Mönchengladbach bringt. Aber eben halt auch einer, der in seiner Zuverlässigkeit, der sich an jedes Wort hält und der hundertprozentig darauf ausgerichtet ist, dass es keinerlei finanzielle Risiken eingegehen werden, die in zig Vereinen, die in unserem Umfeld in den letzten 25 Jahren den Bach runtergegangen sind, auch bei gestandenen Top-Managern trotzdem passiert sind. Guckt euch an, wie viele Top-Manager sich um Schalke, um Hertha, um Hamburg, Köln und so weiter gekümmert haben, wie die Vereine auf absolut irrsinnige Art und Weise ins Risiko gebracht haben und damit auch fast zum Kaputtmachen gebracht haben, und sich da anschaut, wie sich unsere, in Anführungsstrichen, graue Maus Borussia, die wir damals waren, sich in der Zeit entwickelt hat. Das ist schon à la Bonheur, und da muss man auch immer wieder sagen, da ist Stefan Schippers sicherlich auch als verlängerte Hand von Rolf Königs, aber er ist da definitiv immer die prägende Person gewesen an der Stelle.
Gab es deiner Einschätzung nach so die eine Entscheidung, die die wichtigste war in seiner Amtszeit oder vielleicht die ein oder andere Handlungsweise in einer gewissen Zeit, weil er hat ja jetzt wirklich Top-Jahre mit Borussia mitgemacht, aber ja auch einen Abstieg managen müssen und letztlich ja auch vor allen Dingen diese Transformation von Borussia Mönchengladbach am Bökelberg zum ganz anderen Verein im Borussia-Park. Gibt es so diese eine Entscheidung, die zentral war, überhaupt dafür, die ursächlich war, dass jemand so lange in so einem Amt, in so einem öffentlichen Amt wie in einem Fußballverein überhaupt agieren konnte?
Also ich, spontan würde ich jetzt immer wirklich auf den Borussia-Park eben halt ansprechen, ne? Weil im Endeffekt, man muss sich immer mal vorstellen, in den 90ern gab es, ich glaube, zwei große Projekte, ein neues Stadion für Borussia zu bauen. Ich weiß nicht, wer noch in dem Alter war und das mitbekommen hat, aber diese Pläne, da gibt es sogar noch immer von diese Skizzen damals zu unter Rüssmann, aber eben halt auch, ich glaube sogar noch, ja nee, also Rüssmann war es auf jeden Fall. Das waren so Paläste, die damals bauen wollten, so à la Veltins Arena. Immer. Ne? Das war das große Thema. Da gab es die größten Gerüchte darum, wie dieses Ding aussehen wird und so weiter und so fort. Und Schippers ist halt Schippers, derjenige, der ein Top-Stadion hinbaut, was sicherlich nicht das Schönste der Welt ist, von außen betrachtet. Aber wenn man innen drin ist, auf jeden Fall mittlerweile einen absolut hundertprozentigen Borussia-Charakter bekommen hat. Und der hat das Ding da so gebaut, auch von der ganzen Finanzstruktur her, dass der Verein das ganze Ding normal abgezahlt hat und nie in diese Schuldenfalle getappt ist. Und deshalb ist aus meiner Sicht die Art und Weise, wie der Verein sich durch den Borussia-Park in eine ganz andere finanzielle Sphäre gebracht hat, sicherlich zu 100% die Geschichte von Stefan Schippers und Borussia.
Und wenn wir jetzt den Schritt in die Zukunft, in das, was kommt, einfach mal wagen, wie würdest du die machtpolitische Seite im Verein jetzt sortieren? Also wir alle wissen ja, dass Roland Wirkus und Stefan Schippers sich sehr nahe standen. Wir hatten dieses letztlich operative Dreier oder Trio mit Wirkus, Aretz, Schippers, was jetzt ja gesprengt ist. Es gibt jetzt zwar den Ersatz für Schippers, wir alle wissen noch nicht, wer es sein wird, aber das muss ich ja dann auch erst finden und sortieren. Also für wen im Verein ist das eher eine gute Nachricht und für wen eine schlechte? Also wir alle haben jetzt schon die Rolle von Schippers in den vergangenen Jahren hier nochmal kurz und bündig dargelegt, aber wenn wir jetzt mal so auf die nächsten Jahre schauen oder die nächsten Monate, man kann ja gar nicht so weit planen, aber wie würdest du das einsortieren, wenn sich das jetzt alles finden muss?
Ja, also aus meiner Sicht ist es halt schon so, dass der Verein erstmal so, also wenn so eine Zäsur und das da ist, muss man sagen, wirklich Schippers nochmal eine andere Dimension als auch ein Max Eberl beispielsweise, weil Schippers hat halt den Großteil der Direktoren von Borussia Mönchengladbach sind alles aus der gleichen, zur gleichen Zeit an den Start gekommen wie Schippers damals. Das heißt, das ist eine eingeschworene Truppe gewesen da jetzt diese Art von Wandel wird auf jeden Fall dazu führen, dass auf jeden Fall sich viele Leute erstmal auf jeden Fall natürlich einfach neu orientieren müssen. So, das ist wie in einem klassischen Unternehmen auch. Das heißt aus meiner Sicht heißt das grundsätzlich erstmal noch lange nichts. Es bedeutet aber eben halt natürlich schon, dass eine neue Person auf jeden Fall ein paar Fragen anders stellen wird, ein paar Blicke anders richten wird, nochmal auch die Professionalität von einzelnen Bereichen oder auch die Aufhängung einzelner Bereiche nochmal hinterfragen wird. Das ist ganz normal. Und das sollte auch so gemacht werden. Aus meiner Sicht, das ist auch ganz notwendig in jedem Verein, dass da eine gewisse Form von Transformation eben halt auch der Organisation eben halt stattfinden kann. Aber wer weiß, am Ende bleibe ich halt nur eben halt dabei. Das war auch wirklich jetzt, ich glaube halt, also erstmal diese Gruppe Wirkus, Aretz und Schippers, man muss auch da natürlich sagen, da war Stefan Schippers die einzige Konstante drin. Markus Aretz ist erst vor drei Jahren in die Rolle der Geschäftsführung mit aufgestiegen und eben halt Wirkus ja auch eben halt jetzt erst seit ein paar Jahren und dementsprechend ist das noch alles eine relativ junge Gruppe und ich glaube, da gibt es noch gar nicht diese festen Strukturen. Ich glaube aber, wie gesagt, ja, wir müssen einfach jetzt erstmal abwarten, in welche Richtung die neue Person geht, mit welchen Grundsätzen diese Person rangehen wird. Ich glaube aber erstmal kann sich der Vorteil, den diese Person haben wird, ist eben halt, dass erstmal ein Grundgerüst dasteht, was auf jeden Fall grundsätzlich erstmal funktioniert. Also es gibt jetzt nichts, wo man jetzt sagen muss, dadurch, dass Schippers wegfällt, fällt der Verein sofort in ein Riesenloch. Das definitiv nicht, weil so ist der Verein schon strukturiert, dass die Leute, die da sind, wissen, was sie machen und das eben halt auch schon lange machen und dementsprechend jetzt auch weiter drehen können.
Ist ja vielleicht genau das, was auch häufig jetzt kritisiert wurde, auch von uns, dass es eben so eine Aversion gegen irgendwas Externes gab zuletzt oder auch vielleicht immer noch gibt, aber man das jetzt gezwungenermaßen so ein bisschen aufgesprengt bekommt. Genau das kann ja auch ein Vorteil sein, gerade dass jemand dann so in so grundsätzlich funktionierende Strukturen kommt, jetzt allerdings natürlich trotzdem natürlich irgendwas Externes mitbringen wird. Also es wird ja neuen Input geben. Und jetzt gerade in so einer Position, also auf dieser wirklich höchsten Ebene im Verein, da geht es ja dann nur, dass wirklich auch neuer Einfluss auch wirklich richtig zur Geltung kommt, weil wir haben das alles jetzt in der Personalie Schmadtke gesehen, das ist untere Ebene, aber trotzdem natürlich irgendwie doch eine recht hohe Funktion, irgendwie zumindest nach außen und so, aber er konnte sich ja im Verhältnis zu Korrell zum Beispiel so gar nicht profilieren, im Verhältnis zu Korrell und Wirkus, und das scheint ja jetzt hier, oder das muss ja eigentlich anders laufen auf so einer Ebene, weil du bist dann ja qua Amt als CFO oder wie man es auch immer dann betiteln wird, bist du ja dann auch der Herr der Zahlen und im Prinzip musst du ja mit allen zwangsläufig interagieren und andere können ja nicht an dir vorbei. Also dementsprechend, klar, muss jetzt irgendwie auch sitzen, aber grundsätzlich ja auch eine Chance, um dann irgendwie positive neue Einflüsse auch wirklich zur Geltung kommen zu lassen. Oder wie schätzt du das ein?
Genau, hundertprozentig. Also ich glaube auch, Borussia wird sowieso, also Borussia ist schon lange nicht mehr der Verein, der eben halt mal eben schnell zack macht, sondern eben halt, wo viele, also auf Vereinsebene, eigentlich alle Entscheidungen mit einem enormen Weitblick getroffen werden und wurden. Das sah man ja jetzt auch erstmal in der Art und Weise, wie die Ära Königs zu Ende gegangen ist mit einem Rainer Bonhoff. Das ist ja auch eben halt keine Palastrevolution oder kein kompletter Neustart, sondern erstmal wird erstmal sehr viel Wert auf Kontinuität gesetzt, was aus meiner Sicht eben halt, wie gesagt, da kann ich als Unternehmertyp eben halt auch immer sagen, natürlich würde ich mir in vielen Sachen mehr Agilität und mehr Innovation und mehr Hinterfragen vom Status quo eben halt auch wünschen. Aber das sind halt auch Unternehmen, über die ich rede und nicht Vereine, die eben halt aber trotzdem in ihrer Wirkung zu 90% am Sport hängen. Weil, also das kann man nicht oft genug wiederholen, wenn der Verein seine aktuelle sozusagen Entwicklung weiter fortsetzen. In dieser Saison werden wir wahrscheinlich sogar absteigen können. So, es ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario. Dann bringt uns auch dann bringt uns eher die stabilste Vereinsführung eben halt sehr, sehr viel, weil wir dann eben halt nicht in ein komplettes Loch und ein komplettes Nichts fallen. Aber eben halt, es zeigt eben halt einfach, dass der entscheidende Teil eben halt trotzdem der sportliche sein muss. Und das muss man auch nochmal sagen, vielleicht so als kleine Anekdote, die wir da im Digital Circle immer mit Stefan Schippers hatten. Da hat er immer sehr viel drauf Wert gelegt. Er hat immer gesagt, so nach dem Motto, Leute, ne, wir sind ein Verein. So, das Entscheidende ist aber, was auf dem Platz passiert. Und ganz ehrlich, wir können jetzt hier der coolste Fußballverein werden aller Zeiten. Bringt euch gar nichts, wenn wir nicht da unten 20 Spieler haben, die Bock haben, diese Saison einstellig zu liefern und idealerweise auch unser europäisches Geschäft wollen. So. Und ich glaube, das muss uns halt immer wieder bewusst sein, dass da ein Fußballverein sicherlich schon etwas anderes ist jetzt als ein klassisches externes Unternehmen, wo sicherlich diese Form von externen Impulsen etwas lieber gesehen werden und gerne gesehen werden, weil du aber eben halt auch den Einfluss auf den Umsatz sofort hast mit einem Produkt, das eben halt im Fußball eben halt eine Fußballmannschaft ist.
Letzte Frage zur Personalie Schippers und Nachfolger. Jetzt haben wir schon über den Nachfolger gesprochen im Hinblick auf das, ja, auf das Gebilde, in das er dann letztendlich hineinkommt, in dem er dann arbeitet. Aber was muss denn ein potenzieller Nachfolger selbst mitbringen? Man hat sich ja jetzt schon offenbar auf einen geeinigt und es wird zum Beispiel dieser Chris Kaufmann vom FC Basel wird spekuliert, ist aber auch der einzige Name, der spekuliert wird und vor allen Dingen auch in Anführungsstrichen nur, weil das jetzt einfach passen würde, ne? Weil er ja bei Basel offenbar jetzt nicht mehr tätig sein wird. Aber was sind so die Kernelemente, die es dann braucht in einem speziellen Unternehmen wie beim Fußballclub?
Wobei eben halt genau der Kaufmann es eben halt nicht sein wird, ne? Also das kann man jetzt schon ganz klar sagen, weil das würde genau der Kommunikation, die gewählt wurde, nämlich genau widersprechen. Das war ja auch, also auch wenn es an sich von der typischen Borussia-Art total logisch wäre und viele logische Ansätze gibt. Der Grundsatz wäre natürlich, man hätte ihn jetzt sofort kommunizieren können. Es ist ja schon explodiert bei denen vor Ort. Da gibt es schon die große Kommunikation. Also es hätte jetzt überhaupt keinen Nachteil gegeben, das noch zu kommunizieren, weil wie gesagt, der Vertrag...
Sprich, das würde dich deutlich überraschen, wenn jetzt Kaufmann kommen würde.
Also wenn jetzt Kaufmann kommen würde, macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. So und also wen bräuchten wir da? Also wir brauchen jemanden, der in der Lage ist, einen gestandenen Bundesliga-Club zu managen. So erstmal, ne? Der in der Lage ist, eben halt auch aus meiner Sicht eben halt aber auch die Qualität mitbringt, eben halt den Fußball in eine sehr, sehr, einen Fußballverein in eine sehr, sehr unsichere Zukunft eben halt zu bringen, weil neben unserer eigenen sportlichen Entwicklung muss man eben halt auch sagen, ist die Gesamtentwicklung des Profifußballs eben halt auch in Europa aus meiner Sicht jetzt in den nächsten Jahren an einem extremen Scheideweg, ne? Weil man eben halt sieht, es teilt sich, der Markt teilt sich so krass auf in einen Markt von ein paar Vereinen, die halt, und das ist dann halt diese Super League oder wie man das auch immer nennen kann, am Ende von Vereinen, die finanziell auf ganz anderen, auf einer ganz anderen Basis arbeiten und dazu dann eben halt hat man so ein Mittelfeld vielleicht noch von Traditionsvereinen, die halbwegs gut gemanagt sind und der Rest sind alles unter ferner Liefen, das sind alles Vereine, die sich nie wieder mit Europa auseinandersetzen müssen. So, außer vielleicht über die Conference League, was auch charmant ist, aber eben halt mehr wird das nicht. Und ich glaube, jemand, der einen Fußballverein darauf, wie Borussia jetzt darauf vorbereiten muss, in diese Zeit reinzukommen, wo man auch darüber nachdenken muss, wie geht man mit dem Druck weiterhin um, mit externen Investoren zusammenarbeiten zu müssen? Wie geht man mit dem Druck um, vielleicht auch eine ganz andere Art von Vermarktungsseite eben halt noch zu schaffen? Wie geht man mit anderen Sportarten um im Verein auch? Ne? Das kommt eher auch nochmal dazu. Ne? Wie geht man mit Frauenfußball um und so weiter? Wie geht man mit einer Baller League um und so weiter? Es gibt so viele Sachen, die da gerade passieren, die allen Leuten klar machen, dass der Fußball unter Umständen nicht mehr so per se sattelfest ist, wie er eben halt die letzten 40 Jahre gefühlt in unserem sozialen Leben eben halt war. Und ich glaube, da wird diese Rolle eben halt eine enorm entscheidende Funktion haben, weil ich glaube, das muss man auch sagen, wenn man jetzt sagt, das geht hier nur um den Finanzchef, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es eben halt eher diese Art von CEO-Rolle eben halt wird, um die es hier geht. Und dann wird diese Person noch eine ganz andere Qualität mit reinbringen müssen als das, was vielleicht bisher eben halt Stefan Schippers machen konnte, weil es eben halt aber auch einen starken Rolf Königs im Hintergrund gab, der unternehmerisch den Laden sehr, sehr gut im Griff hatte.
Ja, und jetzt haben wir, also auch schon bevor Königs dann letztendlich abgedankt hat, hat man ja da die Weichen gestellt auf der Präsidentenebene, dass man eben den Präsidenten und das gesamte Präsidium nur noch als, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Grüß-August-Präsidium hat, ne, und man dann nicht mehr eben aktiv im operativen Geschäft tätig ist. Und dadurch hat sich natürlich diese Rolle verändert. Und man hat's ja schon gesehen, alleine auf der Mitgliederversammlung, die viel diskutiert worden ist. Und da sprichst du nämlich was Richtiges an, dass derjenige nicht nur jetzt irgendwie so ein absoluter Zahlen-Nerd sein darf, fast schon, sondern wir haben es ja auch gesehen, Schippers jetzt auch zuletzt dann doch mehr in die Öffentlichkeit gedrängt worden, ne? Gerade seitdem es nicht mehr so gut lief, seitdem dieses Eberl-Schippers-Tandem nicht mehr da war und es eben viele offene Fragen und offene Flanken gab und Schippers sich ja dann auch nicht immer so glücklich getan hat, zum Beispiel bei der MV, als er dann im Prinzip erklären musste, warum Borussia das Ganze nicht streamt und warum man da so einen Weg des 20. Jahrhunderts noch immer geht. Ne? Also da wünsche ich mir dann auch jemanden, der genau solche Sachen auch ein bisschen besser einfach kann. Und zweifellos hat Schippers sehr große Verdienste, aber das war es jetzt nicht so. Es war jetzt keine Glanzleistung, um es so zu formulieren. Aber an dieser Stelle, ja, hast du noch einen Punkt? Oder?
Genau, also ich will nur nochmal ganz klar einhaken, wir können uns aber nur trotzdem, da sollte sich keiner irgendwelche Illusionen machen. Das wird ja auch die neue Personalie wird eher eine transformative Rolle sein. Das wird nicht eine Palastrevolution sein. Also da wird keiner hinkommen, der in Jeans und T-Shirt jetzt und mit Hoodie die Streaming Wars starten wird. Das wird definitiv nicht passieren, das kann ich jetzt schon ganz klar sagen.
Also es wird auf der Ebene, auf dem Level keine Hertha BSC-isierung stattfinden. Ne? Also da merkt man das ja auch, abgesehen der Personalie Kai Bernstein und dem schrecklichen Tod. Aber es gab ja auch neben Kai Bernstein bei Hertha ganz neue Personen, die da plötzlich reingekommen sind. Also sowas werden wir bei Borussia nicht erleben. Dann lass uns jetzt sportlich werden, zumindest kurz sprechen über dieses Saisoneröffnungswochenende mit gleich zwei Testspielen gegen Racing Straßburg. Eines fand auf dem Fohlenplatz statt, eines im Borussia-Park. Das eine gewann Borussia mit 2-0. Torschützen waren Grant Leon Ranos und Florian Neuhaus. Und im zweiten Test, dann nominell eher mit der A11 gespielt im Stadion, gab es ein 1-0 vor knapp 11.000 Zuschauern im Borussia-Park. Torschütze Tim Kleindienst. Es war der sechste Sieg im sechsten Vorbereitungsspiel. Also da kann man nicht meckern. Es gab nur zwei Gegentore in diesen sechs Partien. Wie viel ist das alles wert? Also wie blickst du grundsätzlich auf so Saisonvorbereitungen? Wenn wir jetzt zum Beispiel uns zurückerinnern, dass wir im letzten Jahr 5-1 gegen Stuttgart gewonnen haben, ich glaube in sogar nur 60 Minuten Spielzeit, dann kann man eigentlich jegliche Frage zu diesem Thema schon ad acta legen. Aber so ganz grundsätzlich, wie bist du eingestellt beim Thema Saisonvorbereitungen und deren möglicher Ableitungen?
Ich meine, es ist immer, glaube ich, hochgradig müßig. Ich glaube, es gibt Vereine, die für die eine, es gibt Mannschaften, für die ist eine Vorbereitung ein absolut entscheidender Prozess gewesen und wird es auch immer dann sein. Das kann sein, das hängt von so vielen Komponenten ab. Es gibt eben halt auch ganz viele Vereine, für die Vorbereitung am Ende ein kompletter, also ich meine, das haben wir ja auch leider in den letzten Jahren auch teilweise erlebt mit diversen Spielern, die nicht zur Verfügung standen und eigentlich in der Vorbereitung ohne irgendeine Aussagekraft. Ich glaube, dieses Mal ist die Vorbereitung schon wichtig, weil es das erste Mal jetzt seit wie viel? 4 Jahren ist, dass wir mit dem gleichen Trainer in die Saison gehen. So, das ist schon crazy. So, und das ist Faktor 1. Ich glaube, Faktor 2 ist eben halt, dass wir wirklich eben halt nicht viele Spieler hatten, die uns nicht zur Verfügung standen. So, das heißt, dass eben halt auch viel Kontinuität auf dem Trainingsplatz eben halt erkennbar war. Und auf der anderen Seite sehe ich aber immer den Faktor, dass sich bloß keiner großartig verletzt hat. So, das haben wir ja leider auch in der Vergangenheit, da haben wir schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Dementsprechend muss ich sagen, ist mein erster Eindruck erstmal, es ist ruhig, es ist soweit alles grundsätzlich erstmal stabil für mich, aber die Ergebnisse sind vollkommen zweitrangig. Also ganz ehrlich, das ist nicht das Entscheidende in der ganzen Sache. Aber wie war es, weil, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung mir angucken können, wie war es denn aus deiner Sicht, wie waren die Spiele denn für dich jetzt so überhaupt? Hast du dir auch ein paar andere Spiele angeguckt?
Ja, ich habe zum Beispiel auch das Spiel gegen, was war es, Ipswich Town. Das war natürlich eher ein Muster ohne Wert. Wobei ich es ganz nett fand in dem Fall, als dass die Spieler, diese jungen Spieler aus England, natürlich komplett wie die Berserker reingegangen sind. Und da hat Borussia ganz gut dagegen gehalten. Das war so ein Learning. Das war besser als in manchem Pflichtspiel in den vergangenen Jahren, um es so zu formulieren. Dann fand ich durchaus den ein oder anderen Spieler interessant, wie so ein Kevin Stöger und ein Tim Kleindienst, die einfach natürlich, deswegen, das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich mir dann doch so ein paar Spiele auch angeschaut habe, dass man eben mal gesehen hat, wie einfach man auch zu Toren kommen kann. Ne? Also gerade im Spiel gegen Ipswich waren es ja dann auch letztlich Standardsituationen, Freistoß und Kopfball und nicht irgendwie dieses Hackespitze 1, 2, 3 oder irgendwie die ganz wilden Wege, die es braucht, um Tore zu erzielen, die waren es in dem Fall nicht. Also ich muss sagen, ich habe aktuell so ein ganz diffuses Gesamtbild. Ich kann einerseits nicht verstehen, warum Leute den Stab brechen, so nach dem Motto, da hat sich doch gar nichts verbessert. Gleichzeitig sieht man dann, dass ja ohne die ganz großen Stellschrauben. Also man hat in der Abwehr gar nichts getan personell. Sogar man hat ja sogar noch nominell einen Namen verloren mit Wöber, also eine Alternative noch verloren. Und trotzdem sieht es oder sah es zumindest halbwegs passabel aus, weil ich denke mir immer, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre dann, dass wir irgendwie, keine Ahnung, in so ein 4-1 gegen Kiel rennen oder so. Mhm. Und dann wäre hier natürlich schon die Stimmungslage deutlich schlechter. Also dementsprechend, es ist immer so eine Sache der Alternativen. Also einerseits sollte man nie zu positiv bewerten, aber wir alle wissen, bei einem Fußballverein wie Borussia Mönchengladbach, wenn wir jetzt hier 3 Spiele verloren hätten in der Vorbereitung, dann wäre die Stimmung auf jeden Fall eine andere, weil dann fällt es nicht so leicht zu sagen, hier, das ist ja nur Vorbereitung. Dementsprechend, jetzt erstmal würde ich sagen, das ist so eine, ja, einfach eine glatte 3. Ich kann es nicht irgendwie nach oben bewerten, nicht nach unten. Ganz wichtiger Faktor, finde ich, wird viel zu selten gewertschätzt, dass wir bis auf die Personalie Robin Hack, und das ist ja eher eine Blessur aus der vergangenen Saison gewesen, dass wir auf der Ebene wirklich gut durchgekommen sind. Und du hast es auch gesagt, ne, das ist natürlich der Fluch der schlechten Tat in den vergangenen Jahren. Wir sind nicht mehr attraktiv für Nationalteams. Also wir hatten quasi auch da die volle Kapelle am Start. Und Manu Kone ist ja sowieso der Spieler, der verkauft werden soll. Dementsprechend, das hätte, glaube ich, schlechter laufen können, weil wenn man am Ende bei Mannschaften so große Saisonanalysen hört oder auch so schon so ein Zwischenfazit irgendwie im Winter, dann wird auch häufig mal die Vorbereitung im Sommer schon irgendwie als Maßstab genommen. Gerade bei der Personalie Kone war das in den letzten Jahren immer der Fall. Und ich finde, da gibt es keine Ausreden. Das ist auch ein bisschen Druck, ne? Das ist auch nur dann gerechtfertigt, weil ich meine, die Ausrede, wir konnten im Sommer nicht gut arbeiten, die können wir auf gar keinen Fall irgendwie noch in die Maßgabe reinnehmen, in die Analyse.
Das meine ich, ne? Es sind diese zwei Faktoren. Einerseits, es gibt keine Ausrede, es ist ein neuer Trainer, neues System und so weiter und so fort. So, wie wir es die letzten Jahre immer hatten, jedes Mal kompletter Change of Direction. Die fehlende Kontinuität auf der Trainerposition war ja absurd, die wir da hatten, in Sachen auch Strategie. Und eben halt das Personal, was zur Verfügung stand. Ne? Also ich meine, wir erinnern uns alle an was war das, vor 2 Jahren, wo diverse Spieler erstmal zu Saisonbeginn wieder in der Startelf drin standen, die eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben teilweise und dann erst wieder über den Lauf der Hinrunde sich auch da wieder rausentwickelt haben, weil dann eben halt die anderen dann halt nach ihren Auszeiten dann eben halt wieder da waren. Also dementsprechend glaube ich halt einfach 100%ig. Aber das, was dann nochmal interessant war, jetzt einfach blickend auf diese 2 Startaufstellungen, da können wir ja dann direkt, wenn du willst, jetzt direkt schon in die Kaderanalyse gehen, weil ja, da sieht man ja dann jetzt schon so den ersten Punkt, dass ein Kevin Stöger in der ersten Truppe drin war und nicht in der zweiten Truppe, ne?
Ja, war die spannendste Personalie, gerade weil ich finde, gerade auch durch diese ganzen guten Aspekte der Vorbereitung, also dass es eben keine Langzeitverletzten bis auf Robin Hack gab, dass es ansonsten im Prinzip jetzt ja auch nicht die großen Länderspielfahrer gab. Dadurch konnte sich jetzt ja schon überhaupt so eine Mannschaft rausbilden. Das hatten wir in den vergangenen Jahren gar nicht. Es gab da auch immer noch die Faktoren, ja, wie stellt er jetzt überhaupt auf, unser neuer Trainer? Aber bei Seoane wissen wir jetzt viel. Wir wissen zum Beispiel schon, in welcher Formation wir das ganze Jahr letztlich im Normalfall angehen werden mit der Viererkette. So, und dann ist die Personalie Stöger insofern interessant, als dass ich ihn eigentlich ganz klar in der ersten Elf sehe, auch immer noch, ne, aber er trotzdem letztlich so der einzige Spieler ist, hinter dem jetzt so ein kleines Fragezeichen zumindest steht, ne, weil ich glaube, vieles an der Personalie Alassane Plea auch hängt. Wo wird er am ehesten eingesetzt? Weil das ist auch etwas, was mir häufig ein bisschen zu kurz kam in der Diskussion rund um das Thema Startelf. Alassane Plea hat mehrfach nachgewiesen und auch, ich glaube, in seinen wenigen Statements, die er dann der Rheinischen Post mal gegeben hat im Interview, dass er einfach sich nicht wohlfühlt auf so einer Außenbahnposition oder so. Dass er eigentlich der beste Alassane Plea sein kann, wenn er auf der 10 spielt, so hängende Spitze, wie auch immer man es nennen will. Und das ist natürlich die Stöger-Position. Dementsprechend, das wäre noch eine spannende Personalie, ob man da vielleicht irgendwie dann doch Alassane Plea jetzt vielleicht den Ticken vorne sieht. Ich glaube daran nicht. Ich gehe für Aue immer noch davon aus, dass wir quasi die Straßburg 2-Aufstellung sehen, aber eben mit dem Unterschied, dass Alassane Plea dann doch irgendwie auf links außen geht und Kevin Stöger auf die 10. Ja, das ist so die einzige Personalie. Ansonsten sage ich aber, es sind eigentlich 10 Plätze jetzt gerade vergeben. Auch Nico Elvedi, der ist jetzt sogar in den Mannschaftsrat gekommen, können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, aber ist für mich eigentlich glasklar. 10 Plätze sind fix und auch auf der 6 ist für mich jetzt nochmal der Beweis gewesen, dass dann Philipp Sander neben Julian Weigel spielte. Aha. Auch da muss ich Rocco Reitz wahrscheinlich sogar hinten anstellen. Also für mich 10 von 11 Plätze sind vergeben.
Ja, also das Krasse ist halt immer, ich würde immer aus meiner Sicht immer, die ich auf Lasso Player habe, ist ja immer so, wenn der seine gute Phase hat, dann muss man ihn einfach einstellen, weil, also, und spielen lassen, weil man weiß auch, dass die Phase irgendwann wieder vorbei ist und dann kommen wieder mindestens ein halbes Jahr, wo man ihn de facto kaum sieht. Und ich glaube immer, wenn der seine gute Phase hat und wenn der Trainer spürt, dass er gerade gut drauf ist, würde ich den immer spielen lassen. So, aber eben halt, das wäre natürlich jetzt schon, also das war auch das, was mich am meisten überrascht hat, die Kevin Stöger-Situation jetzt einfach, weil das würde am wenigsten Sinn machen. Aber es zeigt eben halt auch, wenn man jetzt auf den Kader guckt, eben halt, wie absurd unsere Situation im Mittelfeld ist. Wenn man sich einen Rocco Reitz anguckt, wenn man sich dann auch in Zukunft eben halt einen Robin Hack anguckt und so weiter, in welche Situation wir da kommen werden, versus eben halt, in welche Situation wir in der Abwehr stecken. Ne? Also das ist halt so, wenn man sich jetzt mal diesen gesamten Kader anguckt, von vorn bis hinten, und da einfach mit dem Torwart anschaut, da würde ich sagen, brauchen wir uns überhaupt gar keine großen Gedanken zu machen, oder? Wie siehst du es?
Nein, gar nicht. Also da hat man eher ein Luxusproblem. Also das kann eher auf der zu guten Seite, also wir sind zu gut besetzt und dadurch kann ein Problem entstehen, weil natürlich jeder kleinste Fehler von Jonas Omlin wird dann eventuell zu einer kleinen Debatte führen.
Genau, aber dann, wenn wir dann also sehe ich hundertprozentig genauso, aber wenn man sich dann die Abwehr anguckt, da ist es halt, also bleibe ich dabei, da schreit es nach Panik aus meiner Sicht.
Ja, das Einzige, worauf sich aktuell die Hoffnung setzt, dass man da besser ausschauen wird, ist eigentlich der Transfer von Tim Kleindienst, dass der eigentlich vorne schon mehr Rabatz macht, Philipp Sander und Kevin Stöger. Also es ist ja grotesk. Man versucht, die Abwehr zu verbessern, die Gegentorbilanz zu senken, indem man Offensivspieler oder offensivere Leute verpflichtet und in der Abwehr noch gar nichts gemacht hat, / machen konnte. Geschweige denn, man ist ja sogar nominell deutlich reduziert jetzt aufgestellt. Janschke ist als absolutes Backup vom Backup, fällt er weg. Er hatte nicht mehr viele Einsätze, aber trotzdem, er ist jetzt einfach mal auch Geschichte. Und Maxi Wöber, auch wenn er von der Leistungskurve dann eher nach unten ging, so im Verlauf seiner Zeit bei Borussia in der letzten Saison, aber trotzdem einfach nominell eine Alternative, der sehr viele Spiele gemacht hat, weggebrochen. Dementsprechend enorm spannend. Also ich finde es nach wie vor fast schon Harakiri, mit diesen Außenverteidigern in die nächste Saison zu gehen. Auch man spürt es ja in fast jedem Spiel, dass wir mindestens auf einer Seite enorme Probleme hatten in den vergangenen Jahren. Dementsprechend, das kann ich nicht nachvollziehen. Und auch in der Innenverteidigung, da würde Borussia eine Personalie, erst recht, wenn das jemand ist, der vielleicht dann auch noch so eine Außenverteidigerrolle bekleiden könnte, der polyvalent ist, würde Borussia enorm gut tun.
Wenn man sich das einfach mal anschaut, man hat Nico Elvedi und eben halt Marvin Friedrich da in der Innenverteidigung, wo ich bei beiden eben halt sage, so sind das jetzt die Leute, also Nico Elvedi, wie gesagt, der müsste seit 3 Jahren schon den Verein eigentlich mal endlich gewechselt haben, hat es aber irgendwie anscheinend findet sich kein Verein, der ihn haben will, was auch brutal ist, so. Dann und auf der anderen Seite eben halt mit Marvin Friedrich, wo uns halt auch immer wieder bewusst sein muss, ist, dass der halt definitiv jetzt auch nicht für die Top-Innenverteidigung eben halt steht. Solide, aber das ist halt alles nicht besonders gut. Und das auf der anderen Seite, die Situation auf den Außen ist wie gesagt, deshalb sage ich ja, es schreit. Ich fange an zu schreien, wenn ich mir das angucke. Da kriege ich Panikattacken, wenn ich mir diese Zusammenstellung da angucke, weil Netz und Ulrich auf links und Skelly und Leiner auf rechts, das ist halt einfach nicht ansatzweise Bundesliga-reif aktuell, also von dem, was ich bisher gesehen habe.
Ja, so im Gesamtpaket halt nicht. Wenn man das vergleicht mit unserer Mittelfeldzentrale, ein Florian Neuhaus, den ich sehr stark und finde ich auch berechtigterweise viel kritisiert habe und das tun auch viele andere. Wenn wir einen Spieler von diesem Format in der Verteidigung hätten, würde der, glaube ich, immer spielen. Also weißt du, was ich meine? Einfach Gesamtpaket Erfahrung und was er schon gezeigt hat. Wir müssen konstatieren, bei Joe Skelly und Luca Netz sind wir eben immer noch nicht ganz sicher, auch im irgendwie dritten oder vierten Jahr Bundesliga, ob sie überhaupt das Format haben, mal konstant eine Saison zu absolvieren. Klar sind die immer noch jung, aber trotzdem, sie spielen eben nicht im ersten Jahr Bundesliga und sie sind nicht irgendwie diejenigen, die dann mal so ein paar Minuten bekommen, sondern es hängt sehr viel an den beiden und dementsprechend kann und muss man da jetzt auch ein bisschen mehr erwarten. Und ja, also auch ich habe so dezente Panikattacken, wenn ich da drauf schaue. Im Mittelfeld sieht das ja wiederum dann anders aus. Qualitativ ist das wirklich top besetzt und Manuel Kone wäre Stand jetzt immer noch im Kader. Also auch da muss es ja erstmal den Abnehmer finden. Nach Olympia Silber ist das ja schon sehr nach dem Gusto von Borussias Vereinsführung gelaufen. Er konnte sich da...
Da habe ich jetzt von mehreren Seiten auch gehört, aus Borussia-Kreisen eben halt, dass da wirklich drauf gesetzt wird, dass da ein Transfer jetzt möglich wird.
Ja, und das wäre enorm wichtig, um dann eben noch handlungsfähig zu sein in der Abwehr. Und auch da, ne, wäre es natürlich toll, wenn wir da überhaupt noch so eine Woche dann Zeit hätten, ne, wenn das dann nicht irgendwie am 30.08. passiert und da dann plötzlich nicht mehr wirklich was vom Laster fällt, weil das wissen wir auch, Borussia wird ganz am Ende dann nichts mehr machen. Wenn man irgendwie zwar dann ans Geld kommt, dann wird man aber nicht Harakiri-Aktionen machen, glaube ich. Und das wird dann auch in der Post-Schippers-Ära sicherlich so sein. Ja, und letztendlich haben wir ja jetzt gegen Straßburg auch gesehen, dass es auf Weigel Sander hinausläuft. Reitz ist aber trotzdem ja sehr nah an der Mannschaft dran. Ich glaube auch immer noch ist die Personalie Julian Weigel Ersatzkapitän. Er bleibt es weiterhin, ist trotzdem eine Personalie, die uns nicht gut getan hat, rückblickend, denn auch jetzt wirkt es so, als wäre Julian Weigel einer der Spieler, die am ehesten weiterhin zu kämpfen haben mit dem Seoane-Fußball. Und gleichzeitig ist er aber so unangefochten ein Stammspieler, dass uns das enorm behindert. Und dementsprechend sehe ich da immer noch ein ziemlich großes Fragezeichen. Bei Flo Neuhaus haben wir ebenfalls ein großes Fragezeichen, nicht hinsichtlich seiner Startelf-Chancen, weil ich glaube, die sind gen Null. Aber was ist da überhaupt die Idee von einem Florian Neuhaus? Weil da haben wir zumindest so ein bisschen Stinkstiefelpotenzial, wie wir jetzt am Ende der letzten Saison gesehen haben, im Verhältnis Seoane-Neuhaus. Das muss man ja einem Nico Elvedi wiederum zugutehalten. Mhm. Also da habe ich gar keine Bedenken, null Bedenken. Da wird gar nichts passieren in so eine Richtung. Und ich glaube sogar, dass Nico Elvedi jetzt eher, dass da die Zeichen ganz klar auf weiter Verbleib zu stehen scheinen, weil Seoane scheint mit ihm zu planen. Elvedi ist jetzt in den Mannschaftsrat gekommen. Und dann haben wir natürlich die Personalie Christoph Kramer, die auch immer noch nicht final abgearbeitet ist, wo jetzt aber alles danach ausschaut, als würde diese Vertragsauflösung zustande kommen. Wäre auch für alle Seiten das Beste. Offene Frage noch bei Oskar Fraulo. Ich denke, da wird eine Leihe angestrebt und das sollte dann auch so kommen, wenn da irgendwie ein Anbieter dasteht. Ja, und ansonsten bei Kevin Stöger reden wir jetzt über die 10, haben wir eben drüber gesprochen. Ich kann es mir vielleicht so vorstellen, dass Seoane auch mal ein bisschen austesten wollte, wie sehr Stöger zentriert Borussia Mönchengladbach schon spielen kann, wenn Kevin Stöger eben auch mal andere Mitspieler an seiner Seite hat, also die nominelle B11. Vielleicht kann man es so auch deuten, das wäre jetzt noch so eine Lesart. Und ansonsten ja, scheint ja auch Thomas Schwanscherer einer zu sein, über den wir jetzt im Mittelfeld sprechen müssen.
Ja, krass. Wobei, das kann ich mir, also, aber das finde ich halt vollkommen absurd, weil ich habe ihn jetzt fußballtechnisch eben halt nicht als besonders versiert wahrgenommen, jetzt muss ich zugeben, in den Spielen, denen ich ihn gesehen habe. Deshalb wunderte mich diese Situation total. Aber, also, wie gesagt, nochmal zurück, also, wie du es gesagt hast, ein Neuhaus und Kramer ist halt das, was aus meiner Sicht, was ich bis heute nicht verstehen kann, dass diese Themen nicht schneller abgeräumt werden. So, dass es so lange braucht, bis da was passiert. Und der Grund auf der Spielerseite ist ja relativ klar. Die haben so dick dotierte Verträge, dass sie eben halt keinerlei Ambitionen haben, irgendwie den Verein für lau zu wechseln. So. Und ich glaube, das ist halt einfach, finde ich trotzdem aber schade, dass wir da nicht schneller eine Lösung gefunden haben. Darüber hinaus sonst eben halt zu Reiz und auch genau zu dieser Player- und Stöger-Sache. Eine Sichtweise, die ich nochmal jetzt auch bei der EM bekommen habe zum Fußball, ist ja einfach durch diesen stillen Schritt über Corona hinweg zu fünf Einwechselspielern, hat sich, finde ich, eigentlich so eine Kaderstatik verändert. Man muss eigentlich heute mit 13, 14 Spielern sprechen, die eigentlich in der Lage sind, jedes Spiel zu spielen, sozusagen. Ne? Also das heißt, man hat unter Umständen Spieler wie einen Reiz, das hat Seoane, fand ich letztes Jahr eben halt auch schon aus einer Balance-Sicht ja auch schon relativ stark genauso gemacht. Er hat ihn halt immer nie durchspielen lassen, aber er hat ja jedes Spiel gemacht. So, Und ich glaube, es wird taktisch ein ganz anderer Sinn ergeben, dass einfach bestimmte Spieler eben halt immer zur zweiten Halbzeit kommen oder immer ab der 60. Minute kommen und dass eben halt eine Mannschaft eigentlich darauf eingespielt ist, mit diesen unterschiedlichen Möglichkeiten eben halt dann auch das Spiel eben halt ein bisschen zu verändern. Und wenn ich mir da so Leute eben halt, die Flexibilität, die wir da im Mittelfeld jetzt gerade haben, die würde dem eigentlich extrem viel Möglichkeiten bieten. Egal wie die Spielsituation ist, kann da ein Trainer, wenn er das clever macht, wirklich sehr gut einen Gegner eigentlich immer vor neue Aufgaben stellen. Das fände ich eigentlich mal sowieso auch mal eine schöne Sache, wenn wir das als Borussia auch mal wieder hinbekommen würden.
Die Personalie Florian Neuhaus könnte ja in der einen oder anderen Spielsituation dann noch interessant werden, wenn eben auch vielleicht eine Führung dasteht und man auch ein bisschen mehr Platz hat mit Ball im eigenen Konterspiel. Dann ist Florian Neuhaus sicherlich auch ein Spieler, der sich dann ein bisschen leichter tut, als wenn er jetzt in die ganz giftigen Zweikämpfe über weite Strecken des Spiels rein muss. Vielleicht jetzt zum Abschluss, wo wir bei dem ganzen Kader-Thematik gedönt sind. Der Mannschaftsrat wurde ja jetzt auch bestimmt und auch da gibt es ein paar interessante Personalien. Erstmal, Omlin bleibt Kapitän, Weigel sein Vize. Das heißt, bei der neuen Regelung, dass wir jetzt da nur noch einen Spieler dann eben zum Schiedsrichter zum Beschweren schicken dürfen oder zum Sprechen mit dem Schiedsrichter, wird ja sicherlich Julian Weigel das sein, weil als Torwart hat man ja dann die Sonderregelung, dass man da eben dann einen Vertreter bestimmen darf. Dementsprechend Weigel jetzt auch nochmal zementiert seine Rolle als zweiter Kapitän. Spannend finde ich dann, Rocco Reitz neu im Mannschaftsrat. Über jeden Zweifel erhaben, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich denke auch bei Tim Kleindienst, obwohl Neuzugang, auch die ganzen Interview-Aussagen, Arschloch-Mentalität etc. pp. Alleine das ist so ein massives Upgrade zu einem Jordan, der irgendwie von Anfang an zwar ja, durchaus gute Dinge gemacht hat im Spiel, aber auch austauschbar wirkte. So, und dann haben wir, und das ist fast am spannendsten, nicht, dass Alassane Plea jetzt einfach weiterhin drin bleibt, okay, kann man machen, da tut sich ja auch kein Wechsel auf, aber die Personalie Nico Elvedi, die wir eben schon angesprochen, neu im Mannschaftsrat drin und für mich ganz klares Zeichen, der bleibt jetzt da und es hat sich da wohl alles zerschlagen und er hat sich jetzt weiterhin committed und dementsprechend wird er da jetzt drin sein und kann für mich eigentlich nur die einzige Erzählung sein oder der einzige Grund kann eigentlich nur sein, dass man weiterhin einen haben will, der auch in der Innenverteidigung spielt, weil Itakura ist raus, da hat man uns vorgegaukelt, das sei irgendwie ein Führungsspieler, also Stichwort Wirkus auf der Mitgliederversammlung, ist er nicht. Das ist ein guter Spieler, aber ist kein Führungsspieler. Ja. Wir haben da ein Vakuum, ne? Und dementsprechend für mich Elvedis Berufung ganz klares Zeichen, dass Marvin Friedrich sich weiterhin eher hinten anstellen muss und Elvedi derjenige ist, der eher spielt. Oder wie siehst du es?
Hundertprozentig. Hundertprozentig. Also kann ich genauso unterschreiben.
Und ansonsten raus, natürlich Janschke Karriereende, aber auch Neuhaus und Kramer, auch das natürlich angesichts der Dinge, die wir besprochen haben, keine Überraschung mehr.
Ja, aber es, also wie gesagt, nur was mich daran einfach nur weiterhin nochmal, also um das nochmal zu bestätigen, man merkt, dass Sioane da eine ganz klare Sicht auf Neuhaus und Kramer hat. Was mich da einfach nur trotzdem wundert, ist, dass da einfach nichts kommuniziert wird bisher, also dass da noch nichts final entschieden wurde und das finde ich bei all den positiven Sachen, die wir jetzt in der Kommunikation eigentlich jetzt in den letzten Monaten hatten, so finde ich das halt schon ein bisschen schade, dass wir bei den zwei Personalien nicht einfach konsequenter sind.
Ja, wie würdest du es dir konkret vorstellen jetzt gerade, weil du ja eben selbst angesprochen hast, der Grund, weshalb die ja bleiben, also der Hauptgrund, ist ja das Gehalt. Und ist der sehr gut dotierte Vertrag. Also ich verstehe es bei Kramer mehr als bei Neuhaus, muss ich sagen, weil Neuhaus einfach noch auch eher im Saft wirkt als Christoph Kramer. Und ich da schon mir vorstellen könnte, dass Flo Neuhaus auch in einer gut spielenden Bundesligamannschaft interessant sein kann oder für so eine Mannschaft. Aber wie sollte Borussia agieren? Also was hätte man da jetzt anders machen können oder was kann man noch da anders machen?
Naja, also man kann natürlich auch sagen, dass Borussia, also man kann es auch so auslegen, die Spieler gibt es natürlich auch, dass man sagt, dass Borussia hier gerade ein bisschen die Arschloch-Position einnimmt und einfach sagt, lieber Spieler, dein Marktwert geht gefühlt jetzt jede Minute runter und dass du nochmal einen guten Vertrag unterschreibst irgendwo anders, wird immer geringer. Du hast zwar hier noch einen, also ich weiß nicht, wie lange laufen die Verträge noch? Nur noch ein Jahr oder 2 Jahre?
Kramer auf jeden Fall nur noch ein Jahr. Neuhaus könnte auch noch ein Jahr mehr sein, das weiß ich gerade nicht.
So, und das ist halt schon dann nochmal so ein Faktor, wo man sagt, so nach dem Motto, damit man den Spieler noch mehr unter Druck setzt, selber sich darum zu kümmern, einen neuen Verein zu finden. Ne? Weil man jetzt auch ihm natürlich nochmal über diesen im Mannschaftsrat, also an allen Stellen wird denen ja klar gemacht, dass sie eigentlich gefühlt raus sind. Wie gesagt, ich würde mir nur trotzdem immer wünschen, also aus einer Unternehmersicht sage ich halt immer, ich würde es immer so schnell wie möglich einfach abgehakt haben, weil also ich glaube nicht, dass uns ein Verein nochmal 5 Millionen Euro für Florian Neuhaus geben wird. Ich glaube nicht, dass ein Verein uns nochmal 2 Millionen Euro für den Chris Kramer geben wird. So. Am Ende werden das alles Verträge sein, die irgendwann aufgelöst werden und dann werden die Leute kostenfrei irgendwo einen neuen Vertrag unterschreiben. So und kriegen dafür eben halt noch eine gewisse Abfindung von Borussia, dass sie den gesamten Vertrag nicht absitzen.
Gerade bei Kramer scheint da ja jetzt ein Ende doch relativ nah zu sein. Vielleicht gibt es da schon in der nächsten Woche Neues zu besprechen, eine neue Entwicklung zu besprechen. An dieser Stelle vielleicht noch der Blick auf das Wochenende, denn es gab ein paar gute Ergebnisse aus den U-Mannschaften zu berichten oder von den U-Teams. Die U23 gewinnt 2-1 gegen die zweite von Paderborn, steht nach 3 Spieltagen bei 7 Punkten. Nächsten Samstag dann das dritte Heimspiel in Folge gegen die zweite von Düsseldorf. Die U19 gewinnt das Derby gegen den FC mit 1-0, 2 Spiele, 2 Siege. Mittwoch schon das nächste Spiel gegen Alemannia Aachen und Sonntag dann gegen Wien Wiesbaden. Und die U17 startet in die Saison mit einem 2-2 gegen Schalke. Am Samstag geht es gegen Bochum. Und die Frauen, die starten am Sonntag mit dem ersten Pflichtspiel beim SV Eintracht Leipzig Süd in der 4. Liga spielen die. Und die Frauen in der 2. Bundesliga, also werden sie im Pokal, das ist ein Pokalspiel, DFB-Pokal, erste Runde, werden sie sicherlich weiterkommen. Und wir sind jetzt schon beim Thema Pokal, spielen bei Erzgebirge Aue am Samstag um 13 Uhr. Aue mit 6 Punkten aus 2 Spielen ja echt stark gestartet in der 3. Liga. Das wird also durchaus ein Härtetest. Ich bin gespannt, ob man so ein bisschen Mini-Euphorie zumindest entfachen kann, indem man da souverän weiterkommt. Wir werden ja auch in dieser Saison wieder das ein oder andere Experteninterview einstreuen. Ich denke, bei St. Pauli und Kiel, bei den neuen Gegnern aus der 2. Bundesliga, die jetzt aufgestiegen sind, wird das der Fall sein und eben jetzt auch bei einem unterklassigen Pokalgegner. Wir müssen erstmal weiterkommen, um noch mit dem ein oder anderen dann zu sprechen. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Saarbrücken 2.0, dann mit besserem Ausgang für Borussia. Alles zu unserem Gegner jetzt in der ersten Pokalrunde, zu Wismut Aue, wie der Verein immer noch genannt wird, erfahrt ihr jetzt in diesem Bonuspart unserer Podcast-Folge. Der Aue-Fan und Experte Martin van Elten ist zugeschaltet, wir hören rein.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir haben dich ja schon nach der Auslosung hier im Podcast gehört. Heute wollen wir das Gespräch nochmal deutlich vertiefen und ein wenig mehr über Erzgebirge Aue erfahren. Erstmal vielleicht zu deiner Person. Wie bist du überhaupt Aue-Fan geworden? Der eine oder andere wird sich sicherlich an deine Stimme erinnern. Du hast es ja auch so einen Borussia Mönchengladbach-Bezug. Das macht es ja ganz besonders interessant.
Ja, genau. Also ich war so vor ungefähr 20 Jahren vor allen Dingen aktiv Borussia Mönchengladbach-Fan und daher kam auch so ein bisschen das mit Aue sogar. Ich meine, ein oder andere wird sich erinnern, 2007, 2008 hat Borussia mit Aue in der 2. Liga gespielt, genauso auch wie Karlsruhe Jena. Ich habe dann später in Jena studiert und ein Freund von mir, der war halt großer Aue-Fan, hat mich dann mitgenommen und so seit 2011 bin ich halt großer Aue-Fan und war eigentlich die letzten 10 Jahre im Schnitt so bei 15 bis 20 Spielen in der Saison, manchmal auch eine fast komplette Saison. Und ja, ist halt aus der Distanz immer ein bisschen schwierig auch zu machen alles. Also ich wohne jetzt nicht direkt in Aue, sondern ja auch aktuell knapp 300 Kilometer entfernt. Das macht es immer noch ein bisschen schwierig. Und ich glaube einfach, Aue ist so ein cooler Club. Und das hat jetzt auch nicht, also das hat jetzt auch nicht unbedingt als Erstclub angefangen, sondern das war dann eher so, dass man da reingewachsen ist oder auch rausgewachsen ist aus diesem ganzen Bundesliga-Geschäft. Ich meine, 2011, wer erinnert sich nicht, da war ja auch noch die Relegation gegen Bochum. Das war lange Zeit mein letztes Spiel. Und als ich dann das nächste Mal im Borussia Park war, wo ich mich so erinnern kann, ich war, glaube ich, zwischendurch nur ein oder zweimal da, aber das nächste Mal war dann irgendwie schon Champions League gegen Juve 2015. Und das ist dann auch eine krasse Achterbahnfahrt. Und ich muss dann auch sagen, so ein bisschen durch die Distanz habe ich es dann auch mit Borussia so verloren, wobei ich halt auch sagen muss, mein Vater war halt immer noch bis zuletzt halt großer Borusse und das war dann auch immer noch so ein familiäres Thema. Aber ich bin wahrscheinlich auch jemand, der eher eine Ausnahme ist, weil ich war auch als Kind relativ häufig mal in Sachsen im Urlaub oder zu Besuch und meine Eltern fuhren einfach auch immer gerne ins Erzgebirge. Also meine Eltern haben durchaus auch so eine Leidenschaft fürs Erzgebirge, auch wenn wir halt vom Niederrhein kommen, was ungefähr das andere Ende von Deutschland ist. Also es ist dann auch sehr stark familiär geprägt, am Ende.
Und wenn du jetzt sagst, du hast dich so ein bisschen oder bist ein bisschen rausgewachsen und bist dann in Erzgebirge Aue reingewachsen, würdest du trotzdem sagen, wenn du jetzt zum Beispiel mal nach so einem Wochenende auf die Bundesliga schaust, dass da dann doch dein Herz noch an Borussia hängt? Also ist dann da Borussia sozusagen zumindest dein Erstliga-Erstverein immer noch?
Ja, also das würde ich schon sagen, dass ich da schaue, wie die gespielt haben und natürlich auch häufig noch, ja, das mal im Fernsehen verfolge. Ich war auch letzten paar Jahre immer mal da oder bei einem Auswärtsspiel oder so. Also, weiß ich nicht, war zum Beispiel jetzt vor anderthalb Jahren nochmal hier in Leipzig und ja, davor halt auch im Borussia-Park mit meinem Vater relativ häufig auch noch zwischendurch. Aber das ist dann eher so, ja, es ist halt ein Verein, der mich interessiert, aber so, man hat dann schon eine gewisse Entfremdung. Und ich muss auch sagen, ich habe eine gewisse Entfremdung von diesem ganzen Bundesliga-Fußball. Das ist halt einfach nicht das, was ich irgendwie attraktiv finde. Und da ist Aue halt immer noch, hat halt diesen Charme vom gallischen Dorf. Man fährt halt irgendwie hin. Es hat einen Urlaubsflair. Es ist das halbe Jahr arschkalt da oben. Und das andere Jahr ist es halt, ja, jetzt war es am Wochenende ja schöner Sommer. Und dann ist es halt ein herrliches Stadion. Und die Fußballromantik ist bei dem Verein einfach groß. Also, und für mich ist es ja auch jedes Heimspiel bei Aue ein Auswärtsspiel oder ja, natürlich auch jedes Auswärtsspiel. Das macht manchmal gar keinen Unterschied, wie lange ich da hinfahre, ob jetzt ein Heim- oder Auswärtsspiel ist. Das ist immer gefühlt einen halben Tag zurück.
Ich muss sagen, auch mich hält an der Bundesliga nur noch der Verein, also nur noch Borussia Mönchengladbach. Ansonsten, wenn es jetzt nicht sein muss, also gerade die Endphase der vergangenen Saison, da musste man sich dann auch mal am Sonntag irgendwie Heidenheim gegen Mainz anschauen, weil es einfach einen direkten Effekt hatte auf Borussia. Aber ansonsten gucke ich eigentlich gar nichts mehr, sondern gehe dann eher auch hier in Berlin irgendwie mal zu einem Viertligaspiel oder so. Das gibt mir tatsächlich mittlerweile auch viel mehr oder schaue mir auch andere Sportarten an, sehe jetzt Olympische Spiele. Also da sieht man auch, was abseits geht. Ne? Deswegen, ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass du da auch so eine Entfremdung durchgemacht hast. Ich denke, es geht vielen so. Vielleicht jetzt an dieser Stelle, du bist ja nicht nur mit Erzgebirge Aue fantechnisch verbunden, sondern das geht sogar so weit, dass du auch Teil eines Podcasts bist. Vielleicht kannst du darüber auch ein bisschen was erzählen. Wie ist es dazu gekommen? Ihr nennt euch ja zwei gekreuzte Mikros. Erscheint auch relativ regelmäßig während der Saison, aber vielleicht kannst du noch so ein paar Fakten nennen.
Ja, also wir sind ein Podcast, der hat 2020 gestartet, also während der Corona-Pandemie. Und da war es ja so, da konnte man ja die Spiele gut zusammen gucken. Und ja, da würde ich auch sagen, da war es auch so ein bisschen aus der Entfremdung heraus, die man zum eigenen Verein auch hatte damals. Und die ersten anderthalb, zwei Saisons hat man ja auch dann quasi aus dem Homeoffice verfolgt. Also da war ja auch nicht viel mit Stadion gehen und so. Und ja, das Ganze kam halt vom Thomas aus. Thomas, der kommt halt aus Hamburg und der ist halt auf mich zugegangen und meinte, ja, warum haben wir nicht auch mal selber, machen wir nicht mal einen Aue-Podcast, es gibt ja noch keinen. Und dann haben wir damit gestartet, am Anfang sehr, sehr ambitioniert, alle zwei Wochen eine Folge gehabt, jedes Spiel besprochen. Mittlerweile sind wir eher zu so einem monatlichen Format übergegangen, einfach aus Zeitgründen. Und ja, wir schauen halt uns das an, aus der Distanz vor allen Dingen. Also die anderen beiden kommen aus Hamburg und aus Leipzig auch, also es wohnt keiner in Aue, ich wohne ja in Potsdam und bin auch oft bei meiner Familie am Niederrhein, also es ist halt so ein ja, ein bisschen Fernperspektive auf den Verein, aber ich persönlich versuche ja auch immer zu allen Spielen zu fahren, die irgendwie gehen und dann hat sich das so entwickelt und dann glaube ich auch, da sind wir auch relativ etabliert, also wir haben auch eine treue Hörerinnenschaft, die uns regelmäßig verfolgt, die man auch mal im Stadion sieht und ja, so ist es halt entstanden über die letzten 4 Jahre. Und wir hatten ja dann auch letztens dieses Glenoven-Spiel. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen wurde. Wir haben ja ein internationales Nachholspiel gemacht. Und das hat halt auch der Thomas aus unserem Podcast arrangiert, den Kontakt dahergestellt nach Nordirland und das dann mit eingetütet. Und das kam auch so aus dem, die Idee kam auch so zum Beispiel aus dem Podcast raus. Also das ist auch immer ein Anliegen von uns, irgendwie Leute zu verbinden. Und wir haben halt auch Hörer, zum Beispiel in den Niederlanden viel. Ich bin ja auch großer Oranje-Fan, also da sind wir halt auch ganz gut aufgestellt, so was Breite angeht und was auch auswärtige Aue-Fans angeht. Also es gibt ja nicht nur Aue-Fans im Erzgebirge, sondern eigentlich auch mittlerweile in ganz Deutschland, die halt oft dann auch aus dem Erzgebirge kommen. Aber ja, der Verein, der ist schon deutschlandweit vertreten.
Zum Thema Nordirland und diesem internationalen Freundschaftsspiel, das hat ja eine Vorgeschichte, die sehr lange zurückliegt.
Genau, das Spiel war, ich glaube, 1960 hätte es stattfinden sollen und die britische Botschaft hat der DDR die Einreise, also den DDR-Bürgern die Einreise nach Nordirland, nach Nordirland verweigert und dann hat die UEFA halt entschieden, dass das Spiel kampflos an Aue geht und dann war Aue in der zweiten Runde und das war damals noch Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League und ja, das ist dann halt ein verlorenes Spiel und jetzt die Idee ist, die dann von uns aus der Fanszene kam oder von Thomas speziell, ist halt ein Spiel in Aue und nächstes Jahr geht's dann nach Nordirland, um das Rückspiel sozusagen zu machen. Und das Hinspiel hatte Aue jetzt 5-0 gewonnen. Da waren auch um die 30 Fans aus Nordirland dabei. Könnt ihr auch gerne bei uns reinhören, haben wir eine Sonderfolge zugemacht und ja, auch in Interviews geführt, was man so über den Verein Glenowen FC wissen kann, wissen sollte. Und ja, die spielen halt erste Liga in Nordirland, wobei man halt sagen muss, dass das das Niveau der ersten Liga in Irland vielleicht vergleichbar ist mit der Regionalliga.
Ja, tatsächlich müsste auch die nordirische Liga eine von ganz wenigen sein, die es jetzt im Zuge der Umstrukturierung des europäischen Fußballs noch nicht in einen der drei Wettbewerbe geschafft hat in die Gruppenphase. Also gibt's ja mittlerweile gar nicht mehr so viele. Aber soweit ich weiß, dürfte es da noch keinen Verein geben. Linfield ist ja, glaube ich, so die beste Mannschaft in Nordirland. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Deswegen lass uns zurückkommen zu Erzgebirge Aue. Aue International haben wir jetzt gerade schon gehört. Jetzt erstmal Aue DFB-Pokal. Wie sind denn so deine Erwartungen an dieses zweite Heimspiel, Pflichtheimspiel in dieser Saison? Das erste habt ihr gewonnen. Wir nehmen auf jetzt in der Woche nach dem ersten Spieltag. Deswegen wissen wir jetzt noch nicht, wie der zweite Spieltag verlaufen ist. Aber ja, wie sind so deine Erwartungen an den Pokalknüller?
Also Aue ist keine Pokalmannschaft. Aue hat einfach noch nie weiter als ins Achtelfinale geschafft. Das war einmal gegen Heidenheim. Sonst ist Aue meistens in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden. Also man hat natürlich den FDGB-Pokal in der DDR mehrmals gewonnen. Aber jetzt so in der bundesdeutschen Geschichte ist man einfach schlecht. Das ist das ist halt kein gutes Omen. Aber ja, wenn ich es jetzt überlege, also Aue hat auch mehrmals gegen Bundesligisten gewonnen, zweimal gegen Eintracht Frankfurt, zuletzt 2015. Das war auch damals als Drittligist ein richtig gutes Spiel. Und ich glaube, man hat auch mal gegen die Bayern gespielt, nur 0-1 verloren. Und ja, gegen Gladbach oder gegen Mainz dann jeweils 1-3. Das ist jetzt auch schon beides ein paar Jahre her. Aber ich jetzt mal rein aus den Ergebnissen. Ich glaube, der wirklich große Vorteil ist, Aue hat eine eingespielte Mannschaft und hat jetzt schon zwei Pflichtspiele vorher. Und man sieht jetzt nicht, dass es Neuzugänge gibt. Also das fand ich schon, konnte man beim ersten Spiel gegen Hannover sehen. Da waren 4 Neuzugänge in der Startelf und das hat man halt kaum gemerkt. Also andere Vereine haben, glaube ich, ja viel, viel größere Abstimmungsprobleme am Anfang. Aue auch selbst hat oft bis in August, September rein keine runde Mannschaft gehabt und ich glaube, das ist jetzt schon deutlich, deutlich besser, dass die Mannschaft im Saft ist und ja, man ist ein ambitionierter Drittligist und deshalb denke ich schon, es ist was drin. Also es ist nicht enttäuschend, wenn Aue verliert, denke ich nicht, da wird keiner irgendwie traurig sein, sondern da wird man auch das annehmen, wie es kommt.
Über welche Position, über welche Art von Fußball könnte man vielleicht einem Bundesligisten wie Gladbach am ehesten gefährlich werden?
Also, es ist ja eigentlich immer ein 4-5-1, also mit 5 Mittelfeldspielern spielt Aue gerne und mit einem Stürmer nur, das ist ja schon eher auch für Konter gut taktisch und die Formation, die halt Aue spielt, ist halt immer ziemlich ähnlich. Das ist, glaube ich, der Vorteil, die Eingespieltheit, der ewige Pavel Dotschev. Ich glaube, Pavel Dotschev ist wahrscheinlich der Drittliga-Coach, den jeder kennt, also der sich ein bisschen mit der dritten Liga auskennt. Und der ist ja mittlerweile auch zum dritten oder vierten Mal, weiß ich gar nicht genau, wie man die Interimszeit noch mitzählt, jetzt Aue-Trainer. Und ich glaube, da ist viel Eingespieltheit drin. Und ja, Marcel Bär, Stefaniak sind, glaube ich, echt Leute, die auch gegen den Bundesligisten überzeugen können. Und also Marvin Stefania kennen ja wahrscheinlich auch viele, ist ja auch mal ein richtig großes Talent gewesen, der sich auch bei Wolfsburg in der Bundesliga versucht hat und ja, dann zuletzt ja auch über seine Dresdner Zeit bekannt ist eigentlich in Deutschland. Und ich denke schon, wir haben gerade auch im Sturm vorne gute Leute. Und natürlich auch der ewige Mennel, der kann ja an einem guten Tag jedes Spiel entscheiden. Also Martin Mennel ist, glaube ich, der Spieler, der den Verein halt lebt wie kein anderer.
Ja, wie ist das eigentlich möglich? Also, dass jemand so lange für Erzgebirge Aue spielt und tatsächlich ja jetzt auch in sein wievieltes Jahr geht. Also, er war ja damals schon im Tor, als es das letzte Aufeinandertreffen gab im Pokal. Also, der ewige Martin Mennel sozusagen, ja, ist ein abgenutzter Begriff, Kult, aber scheint schon der Kultkeeper zu sein in der dritten Liga, oder?
Also ich würde sagen, Martin Mennel 2008 gekommen, also nach dem vorletzten Zweitliga-Abstieg, war dann 2 Jahre in der dritten Liga und hat dann auch die Zweitliga-Jahre mitgemacht. Ja, also das ist schon, es hat dann nicht mehr gereicht, glaube ich. Ich glaube, er hatte am Anfang relativ lange auch darauf spekuliert, mal die Bundesliga zu wechseln. Das hat dann nicht geklappt und mittlerweile hat er halt seine Familie im Erzgebirge, also Haus gebaut. Seine Frau ist ja auch Sportjournalistin. Ich glaube, die sind auch familiär dort zufrieden und das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor. Und ja, die Identifikation mit dem Verein. Er ist der Einzige fast, der auch beim Abstieg geblieben ist, beim letzten Abstieg 2015, beim letzten großen Abstieg, sag mal, der Abstieg, der jetzt mehr wehgetan hat als der letzte Abstieg vor 2 Jahren, war für mich jetzt auch 2015, da war es überraschend und da ist Mennel somit als Einziger geblieben. Ja, das ist ihm sehr, sehr hoch anzurechnen und ist ja seit ein paar Jahren auch Kapitän.
Stichwort Identifikation und er hat ja offenbar seine Heimat gefunden in Aue. Was zeichnet denn diesen Verein eigentlich aus? Also es ist ja wirklich ein überregional bekannter Verein aus einer aber sehr, sehr kleinen Stadt, ne?
Ich glaube, das Familiäre ist das Erste oder das Erste ist das, der Bergbaukult. Also das ist ja nicht nur Kult, das ist ja Identität, der Bergbau, Glück auf, das Steigerlied, die Leute, der Zusammenhalt in der Stadt. Das ist Stadt und Verein, eine Einheit oder ja auch, ja, damals ja auch sogar die Firma. Ja, so die Wismut war ja eine Firma und also hat ja als Trägerbetrieb den Verein sozusagen finanziert. Und ja, das vielleicht. Man kann das halt von außen, glaube ich, schwierig verstehen. Also in der DDR waren es ja auch alles sehr, sehr große Betriebe. Und die Wismut galt dann aber nochmal als Staat im Staate, weil man ja auch was Verbotenes gemacht hat mit Uranproduktion oder Uranabbau. Also das ist ja schon alles auch ein bisschen verrucht so. Und das Image des Vereins über den Bergbau hat sich halt gehalten, auch wenn man jetzt seit knapp 30 Jahren einen neuen Namen hat, mit Erzgebirge Aue halt anstatt Wismut Aue. Aber ich glaube, das bleibt am Verein halt, das bleibt halt immer da, die Bergbauidentität, Glück auf, die zwei gekreuzten Hämmer, ja, da kommt ja auch unser Podcast-Name her, das sind ja die Symbole des Bergbaus und das wird ja auch zum Beispiel nach jedem Heimsieg gemacht oder nach jedem Auswärtssieg werden ja diese zwei gekreuzten Hämmer mit den Fans zelebriert. Das ist ja jetzt auch schon eine Tradition seit 15 Jahren, das immer mit den Fans und Spielern dann zu machen, diesen Gruß halt am Ende und natürlich auch zu jedem. Also es gibt's eigentlich auch in jedem Spiel zum Anpfiff immer einmal. Und ja, ich glaube, das Familiäre, die Region, es ist halt relativ wenig anderes. Ich glaube, das ist auch, gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn das Angebot größer ist, dann würden auch weniger Leute dahin gehen. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man Samstagmittag ins Stadion geht. Und deshalb hat man zum Beispiel auch in Aue immer ziemlich viele Frauen und Mädchen, die dahin gehen. Das, finde ich, ist der Anteil viel, viel höher als bei anderen Vereinen. Auch im Osten, würde ich mal sagen, in Aue ist der Frauenanteil im Stadion überdurchschnittlich hoch.
Wir hören also, der Verein wird von der Region getragen und auch umgekehrt. Also der Verein trägt offenbar ja auch die ganze Region. Und ich sagte ja, also es ist ja ein sehr kleiner Ort. Wie ist denn das wirtschaftlich möglich, dass sich Erzgebirge Aue so lange schon oberhalb der Viertklassigkeit hält? Also da war man ja jetzt wirklich nie wirklich richtig durchgerutscht. Gerade wenn man das vergleicht mit anderen Ostclubs, die jetzt auch aus größeren Städten kommen und teilweise schlechter performen. Also wie ist das möglich?
Ja, also das stimmt. Also Aue hat noch nie unterhalb der dritten Liga gespielt, also unterhalb des dritten Niveaus. Man war in der Regionalliga, dann war man in der zweiten Liga, dann war man jetzt in der dritten Liga. Man hat einfach seit 1990 noch nie unter der dritten Liga gespielt. Und ich glaube, einmal der Erfolgsfaktor ist, es sind einfach alle Betriebe dabei im Sponsoring. Es sind hunderte Betriebe, also die Sponsorenpyramide ist riesengroß. Es ist das größte Business-Event im Erzgebirgskreis und in der ganzen Region. Dann hat man halt mit Chemnitz auch eine Großstadt vor der Tür, die jetzt selber keinen erfolgreichen Fußball hat. Also der Chemnitzer FC hat kein gutes Image. Also wir haben auch viele Sponsoren jetzt aus Chemnitz, teilweise auch aus Dresden oder nach Leipzig hoch. Ja, aber die Großsponsoren fehlen dem Verein halt auch. Und das ist halt auch die wirtschaftliche Kraft, die dann fehlt, um in der zweiten Liga zu spielen aktuell. Deshalb muss man halt aufsteigen, perspektivisch. Man kann sich in der zweiten Liga nicht finanzieren, in der dritten Liga nicht finanzieren. Also man wird halt immer Verluste einfahren. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, der Kreis hat den Verein jetzt erstmal die Stadionmiete gestundet. Also da stehen halt Zahlungen aus. Und das muss dann irgendwann auch abgelöst werden, die Stadionmiete dann. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, kritisch mal sagen, die Stadionmiete ist halt ziemlich gering. Also der Kreis hat dem Verein da quasi ein Stadion hingestellt und ich habe Zweifel, dass mit der Stadionmiete die Kosten überhaupt zu tragen sind. Also schon nicht so ganz ohne alles.
Also fast schon eine symbolische Zahlung dann nur, ne, um es mal so zu formulieren.
Ja, also in der zweiten Liga sind es 350.000 Euro, wenn ich es richtig weiß. Und in der dritten Liga ist es deutlich weniger. Und ja, also es ist selbst 350.000 Euro bei Baukosten von über 20 Millionen Euro, möchte ich mal die Rechnung sehen. Das sind ja dann 60 Jahre, hat man noch keinen Kredit bedient. Also ist ja, ja klar, ein Stadion ist ja auch ein Wert an sich. Aber es ist eine Spezialimmobilie, der Kreis kann sie ja auch nicht verkaufen. Also im Endeffekt ist man da gerade auf die politischen Entscheidungen im Landkreis angewiesen. Und ja, das ist aber vielleicht auch was, der Erzgebirgskreis selber ist gar nicht so klein. Der Erzgebirgskreis hat, ich glaube, so 300.000, 400.000 Einwohner, weiß ich gar nicht aus dem Kopf heraus. Und die Region hat eigentlich ein Einzugsgebiet von, ja, halbe bis Millionen, würde ich mal sagen, im näheren Umfeld. Gibt es schon viele, viele Einwohner auch. Also das ist nicht so, so dünn besiedelt wie andere Gebiete in Ostdeutschland. Also der Süden der ehemaligen DDR ist deutlich dichter besiedelt als der Norden. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 327.000 Einwohner hat der Erzgebirgskreis alleine. Kommt nochmal der Vogtlandkreis dazu, auch nochmal über 200.000. Chemnitz hat auch noch 250.000 Einwohner. Alleine die drei Städte, die drei Einheiten sind ja schon groß. Und was jetzt diese Woche ja auch gefeiert wurde, habt ihr vielleicht gesehen, Hansa Rostock hat ja seinen 70. Stadiongeburtstag gefeiert. Und Hansa Rostock, der Verein, also die Mannschaft von Hansa Rostock, die kam nämlich aus dem Nachbarort von Aue auch. Also das ist sogar so ein Team, was umgezogen wurde vor 70 Jahren. Halt aus Empor-Lautor wurde dann zu Hansa Rostock, beziehungsweise dann erst Empor Rostock, also da kann man sehen, in der südlichen DDR waren am Anfang sehr, sehr viele erfolgreiche Teams.
Also die Rostock-Verbindung kannte ich noch nicht, das ist enorm spannend. Ganz generell, weil du eben sagtest, also man hat ja jetzt nicht diesen einen großen Sponsor, sondern man fährt irgendwie vieles ein, was dann da so an Business ist, was da an Betrieben ist in der Region, in der dann doch recht großen Region. Und du hast auch das Einzugsgebiet bis Chemnitz, Dresden angesprochen, ne? Das sind ja also Dresden Liga-Konkurrent, Chemnitz sogar noch eine Liga drunter. Jetzt sind das ja auch Vereine, die wirklich nicht das beste Image haben. Solche Stories wie von Dresden oder von Chemnitz hört man ja bei Erzgebirge Aue so gut wie gar nicht, oder? Korrigier mich da. Ist das täuscht der Eindruck oder ist das die Realität?
Also ich muss eher sagen, es findet halt viel unterm Radar statt, weil der Verein nicht so groß ist. Aber ich glaube, es ist einfach ländlicher oder dörflicher geprägt und es gibt auch nicht diese Medienaufmerksamkeit für den Verein. Das ist, glaube ich, selbst in Dresden nochmal das Vielfache. In Dresden gibt es alleine zwei Boulevardzeitungen. Das ist in Aue nicht so. Ja, da gibt es die theoretisch auch die beiden, aber ja, dass Dynamo immer noch ein größerer Name ist und ja, Chemnitz ist ja als Stadt hat ja auch als Stadt ein sehr schlechtes Image und ich glaube, das wirkt da so zusammen und Aue, das ist halt eher familiär und deshalb ist das familiäre Image eher überwiegend.
Jetzt, als wir eben über das Thema Sponsoren gesprochen haben, da fällt ja jetzt ein Name nicht mehr, und zwar Helge Leonard. Da hatten wir ja über viele Jahre dann doch andere Zeiten, zumindest so nach außen hin, gab es dann so diesen einen Mann mit seinem einen Unternehmen, der für Erzgebirge Aue stand. Das ist jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr der Fall, aber vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, so ja zum Thema jetzt irgendwie Helge Leonard, der sich ja jetzt offenbar auch in Chemnitz engagiert und vor allen Dingen jetzt bei Aue auch nicht im Guten gegangen ist, oder?
Ja, so kann man es sagen. Ich glaube, Helge Leonard ist ein streitbarer Mann und hat sehr viel Gutes für den Verein getan. Wir von unserem Podcast haben aber auch immer ihn kritisiert oder halt auch die Ambivalenz versucht aufzuzeigen, und damit können halt viele Leute auch nicht umgehen, dass man an einer Person was kritisieren kann, aber auch gut finden kann. Und das ist sowieso das Problem, finde ich, was es zu ihm gibt. Also jeder hat zu ihm eine sehr starke Meinung, entweder sehr positiv oder sehr negativ. Aber Fakt ist, er hat den Verein gerettet mit seinem Bruder zusammen. Ich glaube, der Verein wäre in den 90er Jahren sehr, sehr weit nach unten durchgerutscht. Da sollte man auch noch Lutz Lindemann nennen. Der war ja damals auch Trainer in Aue, Sportdirektor und was weiß ich alles. Also Lutz Lindemann kennt man ja vielleicht heute noch aus dem MDR als Experten, immer mal wieder am Samstag. Und das sind so die Leute, die Aue schon auch gerettet haben, ja. Also Lutz Lindemann von 92 bis 95, sogar bis 98 Trainer mit Unterbrechung, so die ganzen 90er Jahre halt. Und Helge Leonhardt, ist im Streit gegangen, und ich glaube, er kann einfach mit Kritik nicht umgehen. Und es waren sehr viele Verwerfungen durch den Zweitliga-Abstieg, und er hat es auch, glaube ich, ignoriert, dass man absteigen kann. Also alle Planungen beim FC Erzgebirge liefen darauf hinaus, dass man die Zweitliga-Kohle hat, um die Stadionmiete zu bezahlen. Es ist auch noch eine Rate man muss noch einen Eigenanteil am Stadionbau bezahlen. Das sind, glaube ich, 1 Million Euro ungefähr. Das muss auch noch bezahlt werden. Das hat Helge Leonhardt alles beiseite geschoben und ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass man immer zweite Liga spielt. Und dann hatte man halt nach dem Abstieg kein finanzielles Polster. Man stand kurz vor der Insolvenz. Man hat den Trainer mit Timo Rost, der komplett gefloppt ist. Und deshalb stand er dann, glaube ich, sehr, sehr stark schnell unter Druck. Und ist dann auch in einer Nacht- und Nebelaktion gegangen. Und er war wohl letztens mal wieder in Aue. Er scheint auch noch Kontakte zu Pavel Dotschev zu haben. Hat dann auch noch gemeinsame Fotos mit Pavel Dotschev gepostet. Also insofern scheinen sich die Beziehungen da zu normalisieren. Aber mit dem Sponsoring, also wenn man jetzt den Berichten auf der Homepage des Vereins glauben soll, kann, dann hat er wohl auch mit seiner Firma das Sponsoring eingestellt während der Saison. Und es wurde dann so dargestellt, dass andere Sponsoren das Geld übernommen haben, um die Insolvenz des Vereins zu verhindern.
Und das hat ja offenbar geklappt, und man kann jetzt auch in der dritten Liga wieder halbwegs ambitioniert da zur Sache gehen. Jetzt haben wir sehr viel schon über die jüngere Geschichte erfahren, auch über die Geschichte, die einfach schon viele Jahre länger zurückliegt. Und letztendlich muss man ja konstatieren, also das ist ein absoluter Traditionsverein aus dem Osten, und es lohnt sich sicherlich auch als Borussia-Fan, wer jetzt eine Karte ergattert hat, dorthin zu fahren und vor allen Dingen da vielleicht auch dieses Stadionerlebnis aufzusaugen. Was würdest du sagen, was ist ein Must-Do, wenn man in Aue so einen Samstagnachmittag verbringt? Wie sollte man den perfekten Stadiontag in Aue begehen?
Also ich würde jedem empfehlen, erstmal früh anzureisen. Ich rechne auch mit einem Verkehrschaos, weil die Infrastruktur ist in dem Ort für Fußball nicht ausgerichtet. Ja, das ist ja auch, ehrlicherweise ist das Stadion in der dritten Liga meistens halb voll. Und wenn mal die doppelte Anzahl an Leuten kommt, dann wird man auch viele Probleme mit der Anreise haben. Also zum Beispiel die Gästefans, die müssen auch hinterm Stadion parken sozusagen. Und da kann es auch sein, dass man zu seinen Parkplätzen mal einen Kilometer oder zwei laufen muss. Also das, weiß ich nicht, bei Dresden ist es auch regelmäßig üblich, dass die Leute dann relativ langen Fußmarsch haben. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt regeln werden. Vielleicht machen sie auch Shuttlebusse oder sowas. Also das gibt's dann auch immer noch in Aue viel. Und die Gästefans, die werden auch, wenn sie mit dem Auto fahren, jetzt werden ja wahrscheinlich fast alle mit dem Auto fahren, werden auch vorher raussortiert, dass sie halt über die, über die anderen Dörfer von der anderen Seite im Stadion anreisen. Ich glaube, der Klassiker im Stadion ist der Nudeltopf. Das ist Jagdwurst mit Tomatensoße und Nudeln und Reibekäse drauf. Das ist auch, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich das ostdeutsche Jägerschnitzel. Das ist auch so ähnlich, quasi nur ein bisschen klein geschnitten, und das feiern immer Leute ab. Das wurde auch mal beim Fanzine vom Übersteiger, also im FC St. Pauli Fanzine, als beste Stadionbratwurst Deutschlands gekürt oder so. Also das ist kultig, das kennt jeder, und ansonsten die Aussicht genießen, die ist phänomenal. Die ist ehrlicherweise aus dem Gästeblock jetzt nicht so cool, weil man dann nicht auf die schöne Seite guckt. Wenn man jetzt auf den Gästeblock guckt oder auf die andere Seite, dann kann man auch schön auf den Wald rausgucken. Ja, die Umgebung vom Stadion ist halt malerisch, ne? Ist an so einem Berghang. Und das kann man sich auch gerne mal angucken. Und ich glaube auch ehrlicherweise, als Borussia-Fan muss man sich auch keine großen Gedanken machen. Da ist man auch herzlich willkommen. Man ist kein Rivale. Die Leute sind nett, sind gastfreundlich, wenn man auch was nachfragen will oder so. Da muss man sich keine Sorgen machen. Da wird die Polizei wieder mehr Stress machen, als nötig ist. Also ist auch mein Statement dazu. Ich glaube auch, wenn Leute mit Gladbach-Trikot ins Stadion wollen, wird auch möglich sein. Also außerhalb der Fanbereiche von Aue wird das eigentlich toleriert. Also wüsste ich nicht, dass es da einkassiert wird oder so. Weil es ging jetzt ja auch heute der öffentliche Vorverkauf los und da wurden halt auch die Blöcke neben dem Gästeblock verkauft, E3 und H1. Also ich denke mal, da sind nochmal 1000 Tickets heute auch in Gladbach rausgegangen oder sagen wir mindestens 500.
Sagt Martin van Elten, Fan von Erzgebirge Aue und aber auch eine Borussia Mönchengladbach-Vergangenheit. Das macht's ganz besonders spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich bin gespannt, wie es laufen wird. Ob Borussia da mit einem blauen Auge davonkommt oder ob du jubeln kannst.
Ja, ich kann so oder so jubeln. Nee, sag ich jetzt nicht, aber nee, also ja, ich bin mal gespannt aufs Spiel. Ja, vielleicht noch ein Player to watch, der ziemlich gut war im letzten Spiel, ist Tim Hoffmann, der jetzt von Hertha BSC gekommen ist, nach Aue, vielleicht den mal im Auge behalten. Der hat einen wahnsinnigen Pass gespielt gegen Hannover 96 U23. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht ein Riesenspiel macht. Hoffen wir es mal, dass die jungen Leute alles rausholen, was sie rausholen können.
Ja, dann müssen wir da zusehen, dass wir den guten Mann zustellen. Also haben wir auch das nochmal erfahren, wer da vielleicht so ein bisschen unter dem Radar schwingt, wen man aber im Blick haben sollte. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank und ich würde sagen, ja, gerne bis zum nächsten Mal, falls es nochmal zum Aufeinandertreffen kommt.
Danke für die Einladung, Glück auf.
So, das war also unser Bonusteil mit Martin van Elten. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, war sehr interessant und wir wollen jetzt zum Abschluss der Folge, Boris, du und ich, nochmal kurz eine Einschätzung liefern zu Erzgebirge Aue. Also Martin war jetzt nicht ganz so optimistisch, weil er sagt, Aue ist einfach keine dieser klassischen Pokalmannschaften wie Saarbrücken oder auch diverse andere, aber wir dürfen es nicht wegreden. Anders als so mancher Fünftligist in den vergangenen Jahren ist ja Erzgebirge Aue durchaus ein Gegner, den man absolut ernst nehmen muss.
Absolut. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg. Also es wird ein knapper Sieg. Ich gehe schon davon aus, dass wir es gewinnen, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da irgendwie 4-5-0 gewinnen oder so etwas, aber eben halt, dass wir schon so ein 2-0 oder ein 2-1 wird es auf jeden Fall von unserer Seite aus werden. Da bin ich schon sehr zuversichtlich. Da habe ich schon das Gefühl, dass am Ende da, so wirken wir gerade auf mich, dass wir so ein Spiel auf jeden Fall dann schon gewinnen.
Dieser Vibe, den habe ich auch durch die Vorbereitung gewonnen. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass man nicht so viele Ableitungen treffen darf. Aber ich finde, wenn die Vorbereitung eins gezeigt hat, dass wir zumindest dann ein paar Ergebnisse ziehen konnten. Das ist nun mal Fakt. Und ich denke, das kann nicht das Schlechteste sein, um jetzt in dieses Pokalspiel zu gehen und um es vielleicht einfach 1-0 zu gewinnen. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es irgendwie ein 3-2. Ich glaube nicht, dass es vogelwild wird, weil ich glaube, dafür ist Aue auch einfach zu konstant und zu reif auch letztlich in die Saison gestartet. Dementsprechend, ich glaube, es wird ein sehr, sehr heißer Tanz mit dem hoffentlich besseren Ende für Borussia Mönchengladbach. Hast du irgendwelche Verbindungen oder irgendwelche Erinnerungen an Erzgebirge Aue, außer die Zweitliga-Jahre, ein Pokalspiel, aber ansonsten ist es schon irgendwie so ein halbwegs weißer Fleck, oder?
Ja, total. Also um ehrlich zu sein, volle Kanne. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht, aber es war ja wirklich so, genau, das eine Pokalspiel, das weiß ich auch noch. Aber ansonsten wirklich gar nichts. Also ich aus der Berliner Szene habe ich das immer wieder ab und zu verfolgt, weil es immer wieder einige Leute, so Groundhopper kenne ich einige hier aus der Berliner Szene, die halt gerne dort ins Stadion gefahren sind. Aber das war's auch. Also ansonsten gar nichts. Und bei dir?
Nee, bei mir auch nicht. Also bis auf das eine Pokalspiel, da war ich in Griechenland im Urlaub und da habe ich dann ich weiß gar nicht, das war doch noch so eine Zeit, wo man dann auch so gar kein Datenvolumen hatte und wo man dann irgendwie an Ergebnisse kommen musste. Und über irgendwelche Umwege habe ich dann herausgefunden, dass Borussia 3-1 gewann. Das müsste ja auch das Jahr gewesen sein, wo Marco Reus zum ersten Mal bei uns spielte und dann auch direkt ein Tor machte. Und dann dieses Zweitliga-Jahr, an das Hinspiel in Aue kann ich mich noch ein bisschen erinnern, weil ich bin mir sehr sicher, es müsste eines dieser Montagsspiele gewesen sein, die man damals dann auch gucken konnte, ohne irgendwie Premiere zu haben. Ja. Und es war ein ganz wilder Ritt, der am Ende mit 3-2 für Borussia ausging. Ich glaube, Rob Friend, Ruhl Brauers müsste auch ein Tor gemacht haben. Also es war ein ganz wildes Spiel. Es war so diese Anfangszeit.
Wie in aber es war nicht beiden das mit Bertil, wo sogar Bertil Terwest.
Nee, das müsste, Bertil nee, Terwest habe ich nicht davor. Mehr wirklich mitbekommen. Das war davor. Also in dem Fall war es mit Alexander Vogt auf der Außenverteidigerposition und es war halt so ein typischer, also in beiden Abstiegsjahren ist ja Borussia richtig schlecht gestartet in die zweite Liga. Ja. Und das war auch 2007, 2008 so. Und dann hatte man aber mit 2-1 gegen Osnabrück gewonnen am vierten Spieltag mit Haken und Ösen. Und dann gab es dieses Montagsspiel in Aue und für mich war es ein glorreicher Abend, weil ich habe ja Borussia nicht so oft gewinnen sehen, schon gar nicht zweimal in Folge. Und das wäre natürlich auch etwas, was Team Seoane und Co. dieses Jahr unbedingt mal schaffen müssen, 2 Spiele in Folge zu gewinnen.
Das wäre mal nicht verkehrt.
Wir hoffen, es geht auf jeden Fall mit einem knappen, aber dann doch irgendwie souveränen Pokalsieg jetzt gut los. Samstag 13 Uhr Aue an alle, die fahren, viel Spaß und vor allen Dingen erfolgreiches Ende. Und an dieser Stelle würde ich sagen, viel Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche und dann werden wir über Aue sprechen und über den hoffentlich erfolgreichen Start mit Blick dann natürlich auch auf den Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Mensch, was für ein Start.
Yes, absolut. Mega geil. Also, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.